ihr mutigen Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu unserem Podcast Schocker mit Schlogger. Denn die Comic-Künstlerin Schlogger ist nicht wie ihr. Sie ist ein echter Feigling und hat sich trotz Liebe zum Film um die meisten Horrorfilme herumgeschlichen. Damit ist jetzt Schluss! Ihr habt entschieden, welchen Kultfilm sie sich zum ersten Mal ansehen musste. Seid nun dabei, wenn Stu alle grausamen Details aus ihr herausquetschen wird. Möge der Spaß beginnen!
Hallo, willkommen zur sechsten Folge von Schocker mit Schlogger. Ich bin Stu und dankenswerterweise ist sie wieder meiner Einladung in den virtuellen Raum gefolgt und sitzt mir in eben diesem gegenüber. Hallo Schlogger.
Hallo, lieber Stu.
Liebe Schlogger, wir haben viel vor. Es könnte sein, dass es eine sehr interessante Sendung wird. Ich hoffe, das wird eine interessante Sendung. Wir haben ja zusammen, also nicht gemeinsam, aber wir haben Invitation gesehen aus dem Jahre 2015, für den ihr da draußen abgestimmt habt. Bevor wir über diesen Film reden, müssen wir aber noch ein paar Sachen klären. Wir wollen ein bisschen Smalltalk machen, weil das kam bei euch beim letzten Mal anscheinend sehr gut an. Das freut uns natürlich. Wir müssen aber auch ein bisschen Manöverkritik üben. Und zwar möchte ich etwas loswerden. Und zwar gab es Beschwerden wegen des Schnitts der letzten Folge. Und ihr habt alle recht.
Was?
Alle recht.
Mhm.
Ja, es gab wirklich ein Problem. Aber, und jetzt zu meiner Ehrenrettung, ich war es nicht schuld.
Hä? Okay, ich bin gespannt.
Ich fasse es mal so zusammen. Da, wo wir unsere Podcasts veröffentlichen, also da, wo wir unsere Spuren hochladen und die veröffentlicht sind, das dann bei Spotify, bei Apple und wie es nicht alle heißen, die hatten wohl ein Problem. Und deswegen waren unsere Podcasts leider etwas fehlerbehaftet. Und mit fehlerbehaftet meine ich, dass es immer wieder vorkam, dass der Podcast automatisch so 5 bis 10 Sekunden zurückgesprungen ist. Und dann das war ein Fehler von unserem, heißt es Provider? Ich weiß es nicht, wie das heißt. Jedenfalls, es war nicht mein Fehler. Es ist mir unglaublich wichtig, dass du erwähnt, es war nicht mein Fehler. Ich sage es nochmal, es war nicht mein Fehler.
Okay, aber wie kann sowas ja passieren? Also ich gehe da mal zu denen nach Hause und schick denen mal eine Invitation. Das darf doch nicht sein hier. Ja.
Also das Problem scheint wohl mittlerweile erkannt und gebannt zu sein. Wenn nicht, dann macht's gerne, also sagt es uns, ne? Denn wir finden das auch scheiße.
Okay, cool. Also gerne Feedback, auch Negatives, das brauchen wir, denn dadurch können wir solche technischen Dinge auch klären, die hoffentlich im meisten Fall nicht von uns sind, aber im besten Fall überhaupt nicht passieren sollten.
Ja, genau. Dann zum Zweiten. Mir kam zu Ohren, und ich weiß nicht, ob es dir auch so ergangen ist, liebe Schlogger, dass die Leute wirklich wollen, dass du hier bei Schocker mit Schlogger hauptsächlich Blutmatschfilme siehst.
Ja, weil die Menschen da draußen sadistische Arschlöcher sind. Entschuldigung, ich liebe unsere Hörer.
Ja, groß an die Fans. Ja, und ich muss sagen, auch ich hatte ja bei unserer letzten Besprechung The Hills Have Eyes, also das Remake, auch große Freude daran. Ihr Leute da draußen, ihr müsst es aber auch mal so sehen, ihr könnt die Schlogger nicht andauernd mit Kunstblut bewerfen. Das geht ja auch nicht, ja. Die Frau ist wie ein zärtliches Pflänzchen. Das muss gehütet werden und gepflegt werden. Man kann da nicht jedes Mal so ein Splatterfest draufbringen. Deswegen ist unser heutiger Film auch etwas, ich möchte sagen, gediegener, ein bisschen psychologischer. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass unter anderem die Diskussion wieder aufkeimen wird, ist das überhaupt Horror, über den wir heute reden. Aber dazu später mehr. Deswegen, Leute, keine Angst, die Werte Schlogger wird garantiert in Zukunft hier den einen oder anderen Blutfilm sehen, aber halt nicht nur, weil das Horrorgenre besteht ja eben nicht nur aus Splatterkost.
Ja, und wenn ich zu viel Kunstblut im Auge habe, dann kann ich ja gar nichts mehr sehen. Das ist ja auch kontraproduktiv. Und übrigens auch, weil die Aufnahmen ja letztes Mal so schön waren, weil ich mich da ja so wunderbar erschreckt habe, ich tröste mein Vergangenheits-Ich jetzt nochmal rückwirkend, die Aufnahme zu The Invitation, da ist nicht so viel passiert. Also ich habe sie noch nicht ganz gesichtet, aber ich glaube, dass wir da nichts rausholen können. Falls doch, ist es eine große Überraschung, die ihr hier in dem Cast dann hören könnt. Aber schon mal hier die kleine Vorwarnung. Wahrscheinlich gibt es hier keine Sachen aus dem Mitschnitt von der Sichtung heißt es, nicht Kuckung.
Aber Kuckung klingt unglaublich gut. Das gefällt mir. Das Wort gefällt
mir. Der Kuckung und der Esel, die hatten einen Streit.
Ja. Cool. Ansonsten ich habe ein bisschen Lob bekommen, dass wir unser Abstimmungskonzept ein bisschen offener gestaltet haben. Es gab aber auch Feedback, dass ich nachvollziehen kann, negatives Feedback, die gesagt haben, sie finden es ein bisschen blöd, dass es nur so, ja, 1-2 Wochen sind, die man abstimmen kann. Jetzt muss ich zu meiner und auch zu deiner Ehrenrettung aber sagen, Leute, das ist, wir verstehen das schon, aber wir müssen den Film ja auch erstmal bekommen, sichten und dann den Podcast aufnehmen. Und leider Gottes reicht der monetäre Ertrag dieses Podcasts nicht aus, um unser Alltag zu finanzieren. Das heißt, wir müssen auch so noch arbeiten. Deswegen bitte seht uns nach, dass wir eine gewisse Zeit einfach brauchen, um das zu produzieren. Und weil wir halt eben einmal im Monat eine Folge immer am 13. rausbringen wollen, brauchen wir einfach ein bisschen Puffer, einen zeitlichen Puffer. Und deswegen werdet ihr, wie gesagt, auch nicht Ewigkeiten Zeit haben, für die Filme abzustimmen.
Okay, ja, und ich werde nächstes Mal noch ein neues Konzept versuchen, indem man bei Instagram kann man nämlich Umfragen direkt in den Post mit reinstellen. Also es wird wild, haltet einfach eure Augen offen. So spannend wie der Podcast und die Filme sind auch die Abstimmungsmöglichkeiten bei uns.
Genau. Wenn ihr das hier zum Beispiel auf der Webseite vom Telestammtisch direkt hört, dann müsstet ihr dort auch einen Link zu einer Google-Umfrage finden. Da könnt ihr dann auch abstimmen, welchen der zuvor ausgewählten Filme dann Schlocker sehen soll beim nächsten Mal. Aber das kommen wir dann am Ende dieser Sendung. So, jetzt habe ich noch einen großen, also nicht filmischen Programmpunkt hier auf dem Zettel. Dazu sei gesagt, die Werte Schlogger weiß auch gar nicht, was auf sie zukommt in diesem Vorgespräch. Aber liebe Schlogger, erzähl mal. Ich habe gehört, es war ein Kommen und Gehen, ja, in Erlangen. Was ist da was passiert? Erzähl.
In Erlangen. Also wir nehmen das ja hier am 5. Juni auf, hier ein bisschen Transparenz. Das heißt, es ist gerade das Wochenende nach dem Comic-Salon Erlangen. Der Comic-Salon in Erlangen, so heißt der Ort, ist in Bayern, ist in der Nähe von Nürnberg, ist das größte deutsche Comic-Event. Und dementsprechend treffen sich da alle deutsche Comiczeichner. Da war ich auch. Ich habe Vorträge gehalten, ich habe Signierstunden gehalten und vor allem habe ich einen Haufen Menschen wieder getroffen. Das ist wie so ein riesengroßes Familientreffen. Und wenn wir jetzt gleich auf den Horroraspekt zu sprechen kommen, es waren auch diverse Horrormenschen da. Jörg Buttgereit sei ein halbwegs bekannter deutscher Regisseur Horror, habe ich mir sagen lassen. Der hat irgendwas gemacht, Nekromantik.
Nekromantik, ja.
Genau, der war da. Und solche Sachen. Und wir haben uns da auch einen Vortrag von ihm angehört. Der schreibt nämlich jetzt Comics. Captain Berlin heißt der. Und der war auch recht unterhaltsam. Und es war auch Thilo Gose-Johann da. Den Wolf war natürlich da. Und deswegen hat es eine kleine Mischmasch mit der Horrorszene gehabt. Und ein anderer Horror war, dass es einfach die ganze Zeit geregnet hat, was dann auch zu dem Hochwasser geführt hat. Bei uns zum Glück nicht. Wir sind dann trotzdem noch, zwar mit 2 Stunden Verspätung, aber immerhin, man muss ja für alles dankbar sein, zurück nach Hamburg mit dem Zug gekommen.
Okay. Ich habe gesehen auf TikTok, Schlocker ist auch auf TikTok, dass du fleißig Autogramme gegeben hast. Sogar irgendwie auf menschliche Haut hast du Autogramme geschrieben.
Ja.
Das ist ja der Wahnsinn. Du bist ja ein richtiger Star.
Ich bin ein richtiger Star. Sie hat mir auch schon geschrieben, dass es nicht mehr ganz sichtbar ist, aber ich habe sie gebeten, dass es dann nächstes Mal rein tätowieren lässt. Dann hält es auch länger, das Autogramm auf der Haut.
Ja, also wer möchte keine Schlogger-Unterschrift auf der Haut haben?
Weiß ich auch nicht. Was ist los mit den Leuten?
So
alle
auf
bitte.
Auf die Stirn direkt.
Auf die Po-Backen. Die eine Hälfte Schl auf die eine Hälfte. Das O ist das Po-Loch und Doppel-G-E-R auf die andere Po-Backe. Das ist noch mal ein Traum von mir.
Man merkt einfach, wie unglaublich kreativ du bist. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Ja, gut. Erlang. Ja, wie gesagt, ich bin ja in dieser Illustratoren-Comic-Bubble nicht so richtig drin. Trotz allem sah das ganz, ganz spaßig aus, natürlich bis auf das Hochwasser. Meine Liebe, kommen wir mal wieder zum Thema Horrorfilm, aber noch nicht zu Invitation. Wir haben beim letzten Mal so erzählt, was wir so zuletzt gesehen haben im Horrorbereich. Und was hast du zuletzt gesehen im Horrorbereich außer Invitation?
Ich habe Misery gesehen. Das ist eine Stephen King-Verfilmung. Ich weiß leider gerade gar nicht, wie die Schauspieler heißen, aber die Frau
Kathy
spielt.
Kathy Bates und James Caan.
Genau, Kathy Bates hat dafür auch den Oscar bekommen. Die fand ich sowieso gut. Ich kenne die aus Grüne Tomaten, ein Film, den ich auch sehr gerne mag und wo sie auch großartig spielt. Und der Film wurde mir nahegelegt und deswegen habe ich ihn geguckt. Kennst du den?
Ja, die kenne ich. habe ich schon ein paar Mal gesehen und ich bin jedes Mal wieder verblüfft, wie unglaublich grausam der teilweise ist. Also die Szene mit dem Hammer und dem Fuß ist, das schüttelt mich an der Gedanken dran.
Ja, genau. Ich habe natürlich wieder teilweise, weil ich vielleicht durch dich auch abgehärtet bin, wieder viel schlimmere Dinge vorgestellt, die passieren könnten. Also so wahnsinnig schlimm ist der Film dann doch nicht, aber er ist auch eher auf der psychischen Schiene und die ganze alles, was da passiert, ist halt einfach, wenn ich mir vorstelle, dass ich das wäre, ist natürlich grausam. Denn es geht, kurz für alle, die den Film nicht kennen, es geht um einen Autoren, der eine sehr beliebte Reihe hat, die er aber, auf die er selbst keinen Bock mehr hat und die möchte er eigentlich beenden. Und er wird entführt von seinem, in Anführungszeichen, größten Fan und die möchte ihn dann dazu zwingen, die Reihe wieder aufzunehmen und auch so zu schreiben, wie sie es gerne hätte.
Ja, also wenn ihr euch mal wundert, warum eine Folge Schocker mit Schlogger ausfällt, dann vermute ich, weil einer von uns beiden von irgendeinem verrückten Fan entführt worden sind.
Ja, irgendwo in den Bergen von Maine sind wir dann versteckt.
Vielleicht entführen wir uns auch immer gegenseitig.
Welchen Film hast du denn zuletzt gesehen? Welchen Horrorfilm?
Tatsächlich habe ich heute ganz, ganz frisch und ich darf das jetzt sagen, also das ist lustig, jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, ist noch ein Embargo drauf, aber da der morgen schon läuft und dieser Podcast ja erst am 13. erscheint, läuft er schon in Kinos. Ich habe The Watchers aka They See You gesehen, das Spielfilmdebüt von Ishana Shyamalan. Und wenn du jetzt sagst, Shyamalan, nochmal, kenne ich doch, es ist die Tochter von M. Night Shyamalan, die einen Roman verfilmt hat, der halt eben, da heißt The Watchers, also heißt ja international und in Deutschland heißt der Film They See You und aus Spoilergründen will ich gar nicht so viel ins Detail gehen, ich sag nur so viel, der war leider nicht so gut.
Ach, schade.
Der war leider gar nicht gut. Nee, der war so unbefriedigend irgendwie in einem Bereichen. Der hatte ein paar nette Einfälle. Es gab eine Sequenz, die fand ich wirklich gruselig, wenn diese titelgebenden Watcher dann mal wirklich so sich also wortwörtlich aufbäumen, das hatte was. Aber ansonsten, also ich habe auch nach der Vorstellung mit ganz vielen Leuten geredet, auch Leuten, die dem Horror nicht besonders zugetragen sind, und auch die meinten so, nee, das war nix.
Okay, also ich hatte auch kurz überlegt, ob ich in die Pressevorstellung möchte, weil ich das Szenario so spannend fand, also dieser Raum und du kannst nicht rübergucken und du weißt, dass dich immer jemand beobachtet, mehr weiß ich gar nicht drüber. Aber anscheinend hätte es ja gepasst. Ich wäre dann ja auch einer von denen gewesen, die dem Horror nicht ganz zugeneigt sind und hätte dann vielleicht den Film auch so als mein Segen gerade dieses Jahr wahrscheinlich auch als relativ lasch empfunden. Dann so klingt es zumindest ein bisschen.
Ja, also natürlich kann es immer sein, dass jemand so eine Art von Film halt gut heißt. Es ist auch jetzt kein Film, der jetzt furchtbar ist. Aber wir hatten noch letztens drüber geredet, über Logik und solche Sachen. Und mir ist halt aufgefallen bei dem Film jetzt, ich habe mir irgendwann so Fragen gestellt, die ich mir nicht gestellt hätte, wenn der Film mich auf irgendeine Art und Weise bekommen hätte. Und durch diese Fragen ist dann auch viel wieder auseinandergefallen, was der Film aufgebaut hat. Hm. Was ich ihm halt geben muss, die Auflösung, die er bietet, ich will jetzt nicht sagen, es ist mal was anderes, aber es war in der Hinsicht überraschend, weil ich dachte halt irgendwie, okay, komm, Außerirdische.
Nee, nicht rede ich weiter, weil alles, was du jetzt sagst, kann man dann ja ausschließen. Also, gut. Hier wird nicht gespoilert.
Okay, es sind keine Amish. So viel kann ich verraten.
Keine Amish, alles klar. Die Anspielung verstehe ich.
Ja, ansonsten habe ich heute noch gesehen, Im Wasser der Seine, so ein High-Horrorfilm von Netflix, vom Regisseur von Frontiers und Farang. Ja, tatsächlich, es geht darum, dass so ein 6-Meter-Hai, warum auch immer, die Seine entlang paddelt und halt eben sich am französischen All-You-Can-Eat-Buffet halt bedient. Und der Film er macht doch nicht mal auf einer Trash-Ebene Spaß. Der ist wirklich ziemlich öde gewesen. Also ich fand den nicht
so. Le Charnado in Frankreich?
Ja. Oh, mon Dieu, ein Ei.
Ein Ei? Oh nein, ein Ei. Was, ein Ei? Nein, ein Ei.
Le Blanc Ei. Was, ein weißes Ei?
Ja, oh, gut. Keine Franzosen-Shaming hier.
Ja, es tut uns leid. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer ich habe dich, du hast ja schon gesagt, wir nehmen uns hier am 5. auf, du warst letzte Woche mal wieder bei Kino Plus, du bist ja mittlerweile da sowas wie die, weißt du, statt einer Couch haben sie jetzt Schlogger, ne? Du wirst dann gefühlt alle zwei Wochen einmal entstaubt und dahingestellt, so.
Ja, das ist ein bisschen doof, weil es war schon, glaube ich, das fast das dritte Mal, dass ich bei Kino Plus war, nachdem ich den Film für unseren Podcast gesehen hatte. Und da ist ja auch immer die Frage, was hast du zuletzt gesehen? Und dann also ich habe jetzt auch bei der Folge vom, keine Ahnung, ist es dann der 30. Mai oder so, dann eben auch genannt, dass ich The Invitation gesehen habe. Mhm. Ich will aber nicht so viel drüber reden, weil ich ja erstens möchte, dass ihr unseren Podcast anhört. Und zweitens ist es ja aber auch so, dass du und ich ja nicht über den Film reden vorher. Und ich weiß, dass du sich dann Kino Plus anguckt und musst dann da irgendwie so kryptisch rummeandern, dass ich nicht zu viel sagen kann, wie ich den Film jetzt fand und welche Szenen mir irgendwie besonders im Kopf geblieben sind, weil ich ja, wie gesagt, das für uns aufheben möchte.
Ja, ich habe natürlich dein Meandern wirklich Frame für Frame analysiert. Und ich weiß natürlich jetzt schon, wie du den Film fandest, ganz klar, weil einmal ist deine linke Augenbraue so leicht dezent nach oben gehupst.
Ja, als ich die letzte Silbe von Invitation genannt habe und das bedeutet genau. Das.
Ja, also wie gesagt, ich möchte natürlich die Spannung aufrechterhalten für unsere Hörerschaft,
okay, deswegen
sage ich es noch nicht. Ich muss ja sagen, ich gucke mir nicht immer Kino Plus an. Ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Aber natürlich, wenn Schloggy dabei ist, ist es natürlich Pflicht. Ne? Und danke, dass du mich erwähnt hast. Ja? Star is born. Ich mache mich langsam.
Ja.
Was ich aber auffallend fand, was heißt auffallend? Und ich glaube, damit möchte ich jetzt wirklich zu unserem Hauptact überleiten, ist, als du den Film genannt hast und das Konzept des Podcasts erklärt hast, dass ja einige der Anwesenden ein bisschen gestutzt haben, weil ist Invitation überhaupt ein Horrorfilm? Und die Diskussion hatten wir, glaube ich, zuletzt bei The Hitcher, ne?
Mhm. Ja.
Und ich habe mir jetzt auch zur Vorbereitung, also The Invitation nochmal angesehen, das war meine Zweitsichtung. Und ich muss ehrlicherweise sagen, für mich war es so, dass der Film bei der Erstsichtung sich wirklich angefühlt hat wie ein Horrorfilm und bei der Zweitsichtung nicht mehr. Und woran das liegen mag, das können wir vielleicht jetzt zusammen herausfinden, wobei man ganz klar sagen muss, du hast ihn ja erst einmal gesehen und zwar genau wie ich auf Freevee. Ihr könnt den Film aktuell für umsonst gucken bei Freevee und ich weiß, es ist mit Werbung, aber ich muss sagen, meine Werbespots waren tatsächlich gut platziert. Wie war es bei dir?
Ein Werbeblock war richtig beschissen platziert, der war mittendrin in irgendwas Spannendem, aber ich habe jetzt den Tipp bekommen, also erstmal Amazon Freevee ist das, wir sprechen das ja sehr deutsch-denglisch aus, also schreibt sich Free wie frei und wie ich buchstabiere jetzt einfach, Freevee, und da könnt ihr auf Amazon ohne Abo die eben gucken, auch es ist mit Werbung, aber eben auch nur auf Deutsch für die Leute, die das abschreckt. Ich habe jetzt den Tipp bekommen, dass man bis zum Werbeblock vorspulen kann und dann ist die Werbung quasi abgehakt und dann kann man den ganzen Film ohne Werbung gucken oder irgendwie sowas. Also okay. Irgendwie kann man darum experimentieren und dank deines Tipps hatte ich ja auch Choke mit Sam Rockwell, den gibt's auch auf Freevee gesehen. Und da kam bei mir seltsamerweise überhaupt gar keine Werbung. Also ich habe nicht vorgespult, weder vorgespult noch irgendwas gemacht. Es kam einfach keine Werbung. Also manchmal muss man da einfach Glück haben. Aber als wir The Invitation oder als ich das eben geguckt hatte, kam ungefähr 3 bis 4 Mal ein Werbeblock.
Nimm das, Jeff Bezos. Ja, okay. Dann würde ich sagen, reden
ja,
wir
gut.
Mal über Invitation.
Stop. Genau, über oder? Invitation. Und sollen wir dann diskutieren, ob es jetzt Horror oder Thriller ist? Oder nehmen wir einfach vornherein die Luft raus, indem wir sagen, ja, okay, man könnte auch argumentieren, dass es vielleicht kein Horror ist, aber die und die Punkte sprechen ja dafür.
Also ich für meinen Teil finde halt schon, und das war auch bei der Erstsichtung so, das ist für mich Horror-Thriller, finde ich. Ich finde, wenn jemand sagt, für mich ist das kein Horrorfilm, es ist ein Thriller, es geht für mich in Ordnung. Die Diskussion kannst du ja auch aufmachen bei Das Schweigen der Lämmer zum Beispiel. Nichtsdestotrotz finde ich den Film doch für diesen Podcast sehr passend, weil er zeigt ja eine Art von, in Anführungszeichen, Horror, die mehr auf einer psychologischen Ebene funktioniert. Es ist ja, ich meine, das kann man ja sagen, es sterben auch Leute in diesem Film, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film besonders heraussticht wegen irgendwelcher Gewaltszenen.
Ja, und ich hätte mir auch überlegt, also genau, man sieht eigentlich nicht krasse Gewalt, man sieht aber Szenen, in der man die Gewalt hätte zeigen können. Und das dann eben, man überlegen könnte, hätte der Horroraspekt, wäre der größer gewesen, wenn man eben mehr von den Gewaltszenen gezeigt hätte. Und macht das allein dann schon den Horror aus? Oder ist es die Kombination mit dieser angespannten Atmosphäre, die der Film hat? Aber du hast so einen Film ja ausgewählt, weil du ja irgendwie ein schlechtes Gewissen hattest, dass ich The Hills Have Eyes gucken musste. Also du bist da krass in die andere Richtung geschwenkt. Ich weiß das sehr zu schätzen, aber wir finden da ein gesundes Mittelmaß.
Ich muss auch sagen, wir hatten ja noch 2 andere Filme zur Auswahl, nämlich The Lodge und The Sacrament. Und ich war so froh, dass wir nicht das Sacrament genommen haben, weil mir hat ein Freund dann gesagt, hör mal, das Sacrament, den es übrigens auch auf Freebie gibt, da gibt es eine Szene, da stirbt ein Baby. Und ich dachte, scheiße. Und ich dachte mir, erst dann hier Hills Have Ice mit dem Baby, dann das Sacrament. Ich dachte, oh Gott, Gott sei Dank haben sie nicht das Sacrament genommen.
Ja, aber hier bei The Invitation geht's ja auch, kommt ja auch ein Kindertod vor. Also, na danke.
Ja, aber der Junge war ja schon mindestens 4. Das zählt ja nicht. Ne? Das ist ja... Er hatte ein gutes Leben.
Ist ja schon fast erwachsen.
Ja. Nee, also, wie gesagt, Sacrament habe ich einmal gesehen und fand den ganz toll. Und The Lodge fand ich auch toll. Und bin immer irgendwie ganz froh, dass es jetzt doch The Invitation geworden ist. Da war meine Erstsichtung, wie gesagt, jetzt auch fast, ich glaube, war 6, 7 Jahre her. Der lief ja in Deutschland nie regulär im Kino, sondern war ja direct to DVD. Regie übrigens Karen Kusama, die davor unter anderem Jennifer's Body gedreht hat. Tatsächlich der Hauptdarsteller, und ich habe nämlich heute in der PV Bike Riders gesehen, und ich muss sagen, der Hauptdarsteller von Imitation sieht ein bisschen aus wie Tom Hardy, oder?
Sau krass sieht der aus wie Tom Hardy. Also der heißt ja Logan Marshall Green hier in The Invitation und der sieht total aus wie Tom Hardy. Also ich fand es echt, das ist die ganze Zeit beim Gucken, dachte ich, krass, der sieht wirklich, die müssen Geschwister sein, aber anscheinend nicht. Und was ich hier auch noch sagen möchte, in der Zwischenzeit 2022 kam noch ein Film raus, der The Invitation heißt, Bis das der Tod euch scheidet oder so, ist der deutsche Untertitel. Mhm. Und über den sprechen wir hier nicht. Auf Netflix. Genau, auf Netflix, ich glaube auf Prime kannst du ihn auch gucken, sondern wir sprechen hier über The Invitation, der von 19, 16, von 16,
2015.
Oder? 15, okay, alles falsch gesagt. 15. Ja, und irgendwas wollte ich noch sagen, mir ist gerade noch was eingefallen, apropos Erlangen. In Erlangen haben mich übrigens diverse Leute angesprochen, vor allem auch Kollegen und Comiczeichner. Liebe Grüße an alle, dass sie den Podcast hören würden und es hat mich natürlich sehr gefreut, wenn man dann mal live mit den Leuten spricht, die diesen Podcast tatsächlich hören. Also das hat mich sehr gefreut.
Das freut mich auch. Vielen Dank. Also, ich sage aber vielen Dank. Kann ich natürlich sagen, sein, dass sie gesagt haben, ganz ehrlich, coole Idee, aber dieser Typ da, der mit dir machst, der ist scheiße.
Ja, gesagt, ganz ehrlich, also, der Stu ist ja cool, aber was bist du eigentlich für eine olle Pflaume? Reiß dich mal zusammen.
Ja. Okay. Also, The Invitation, und jetzt sei mir hier die obligatorische Spoilerwarnung ausgesprochen. Ne? Wir haben euch gesagt, wo ihr den Film umsonst gucken könnt. Wir haben euch die wichtigsten Randinfos gegeben, deswegen glaube ich, können wir jetzt wirklich mal richtig einsteigen und über den Film reden.
Ja.
Beim ersten Mal, als ich das erste Mal geguckt habe, hatte der Film, und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, einen relativ guten Einstieg, denn er fängt ja mehr wie eine Art Drama an, aber irgendwie hatte er mich dann relativ schnell in der Hand, weil ich wollte halt wissen, was genau ist passiert. Denn die Hauptfigur, dieser Logan Marshall Green als Will, er fährt zu seiner Ex-Frau und wir erfahren dann auch so über Umwege, dass sie mal ein Kind hatten. Wie hast du den Anfang wahrgenommen? Hat er für dich funktioniert oder wäre dir ein klarerer Einstieg lieber gewesen? Weil der Film offenbarte ja erst so peu à peu, worum es eigentlich geht.
Genau, der erzählt es ganz langsam. Es fängt direkt an, dass Will mit seiner neuen Freundin zu diesem Dinner fährt und sie eben während der Fahrt darüber sprechen. Es ist so ein bisschen, wie heißt es nochmal, wenn so direkt alles runtergedampft wird, auf einen geschmissen wird, was einen erklärt, wie der Hintergrund des Filmes ist.
Exposition Dump,
genau. Also es ist totaler Exposition Dump. Die unterhalten sich im Auto darüber, als hätten sie noch nie über dieses Thema gesprochen. Eindeutig, dass wir als Zuschauer verstehen, dass es da irgendwelche Hintergrundinformationen gibt. Sie unterhalten sich eben darüber, dass sie eine Einladung erhalten haben von seiner Ex-Freundin. Sie haben sich seit 2 Jahren alle nicht gesehen. Das ist auch der alte Freundeskreis dabei. Und es wird angedeutet, dass durch irgendein Unglück es eben dazu kam, dass sie sich so lange nicht gesehen haben. Und irgendwie, oder es wird gesagt, seit der Beerdigung oder so. Also es ist nicht ganz eindeutig, es wird schon langsam alles aufgeblättert, aber es waren schon unnatürliche Gespräche, das meine ich mit Exposition Dump. Und dann passiert es ja auch direkt, dass die zwei, das ist auch, glaube ich, einer der wenigen Jumpscares im Film, wo ich mich zumindest erschreckt habe, dass die dann ein Kojote.
Der Schakal war bei das oben.
Der verfolgt mich jetzt, dass sie ein Tier überfahren und es ist dann eben ein Kojote.
Ja, und diese Szene, dass er ihn dann halt erlöst, indem er ihn, glaube ich, mit dem Wagengerad oder Wagenheber erschlägt, kann man ja auch wieder so Foreshadowing, ne? Also, dass er jemanden erlöst. Weil das Thema Erlösung ist ja ganz zentral, wenn man dann den Film hinter sich genommen hat, ne? Oder hinter sich gelassen hat.
Stimmt, ja.
Ich finde.
Ja, ja genau. Ja. Warum Erlösung, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, oder?
Ja, da kommen wir später drauf. Ja, genau. Wir können auch gerne ein paar Sachen ein bisschen abkürzen, weil ich finde, es gibt ganz viele Szenen, die eine Art Mehrwertigkeit haben, die dann, wenn man genau darüber nachdenkt, mehr aussagen, vor allem im Kontext zu den Geschehnissen, die dann folgen. Aber im Grunde kann man sagen, wir treffen halt dann diese Freundesgruppe und es ist ein großes Hallo und man freut sich, dass man sich wieder begegnet hat nach all der Zeit. Und also Wills Ex-Frau Eden hat auch jetzt einen neuen Mann. Und wir erfahren auch so, dass Eden nach dem Tod ihres Sohnes halt auch einen Selbstmordversuch unternommen hat. Also ganz, ganz schlimmes, tragisches Zeug, was da erzählt wird.
Oh, jetzt springst du aber voraus. Ja, also das, was du da so als eindeutig sagst, mit Selbstmordversuch und Tod des Kindes, ist ja gar nicht so stringent klar erzählt. Das muss man sich ja erst so ein bisschen zusammenpuzzeln. Also als er da ins Haus reinkommt, guckt er in einen Raum rein und da spielt ein Kind oder zeichnet was. Ich dachte, aha, okay, da ist ein Kind und hab gedacht, da ist ein Kind, also dass das da halt ist. Und dann vergehen aber Minuten im Film und kein Arsch kümmert sich um das Kind. Und dann ist mir erst klar geworden, dass dieses Kind da gar nicht wirklich ist, sondern dass er sich erinnert, dass es eine Erinnerung war, weil er kommt ja, das Dinner findet ja in dem alten Haus statt, in dem er früher mit seiner Ex zusammen gewohnt hat, wo sie jetzt eben mit ihrem neuen Typen wieder wohnt, nachdem die 2 Jahre oder ein Jahr auf Urlaubsreisen waren. Und diese Szene mit dem Kind, die habe ich erst voll spät gecheckt, weil ich wirklich dachte, dass da ein Kind ist. Und dann kurz mich aufregen wollte, wie unrealistisch, da kümmert sich niemand ums Kind. Aber den Spruch habe ich, glaube ich, gerade noch runtergeschluckt, weil dann habe ich gemerkt, oh nein, ich bin dumm, das Kind ist gar nicht mehr da.
Ja gut, bei mir ist halt eben die Zweitsichtung gewesen, deswegen wusste ich halt schon, was so auf mich zukommt. Und ich muss halt sagen, das ist auch der Faktor unter anderem, warum der Film für mich als bei der Erstsichtung mehr wie ein Horrorfilm gewirkt hat, weil du einfach so viele Fragezeichen hast und da passieren Sachen, die wirken komisch, die wirken auch unangenehm, die dann auch irgendwann hochgeschaukelt werden. Und es gibt eine ganz famose Szene, die merken wir uns für später mal. Das hat mit dem gemeinsamen Freund Choi zu tun, der auch zur Party eingeladen ist oder zum Dinner, aber warum auch immer nicht da ist. Das ist für mich eine ganz famose Szene, dazu später mehr. Aber wie gesagt, durch diese weißen Flecken auf dieser erzählerischen Landkarte nächstes Mal, weiß ich noch, dass ich bei der Erstsichtung dann wirklich saß und dachte, oh Gott, was ist, okay, warum benimmt er sich jetzt so, warum macht sie das? Und habe irgendwann angefangen zu suchen, was der Masterplan ist, was mich da jetzt noch erwartet. Und das hat hat so ein Unbehagen in mir ausgelöst. Deswegen für mich Invitation, zumindest bei der Erstsichtung, ein Horror-Thriller.
Ja, genau. Also was den ganz stark macht, ist diese Angespanntheit, dieses Unbehagen. Erstmal, weil die Geschichte sich so langsam entblättert. Also du verstehst sie dann schon irgendwann, aber du verstehst auch rückblickend viel besser. Also da fallen die Puzzleteile dann eher zusammen, warum sich bestimmte Charaktere vielleicht wie verhalten. Also es ist nicht völlig verquer. Man kann das schon verstehen, aber die Atmosphäre ist einfach nicht schön. Es ist auch irgendwie komisch, weil du kommst da schon hin und es verhalten sich schon Figuren seltsam. Und die Freunde bleiben aber trotzdem da, obwohl sie da schon merken, okay, hier ist nicht alles richtig geil. Und es wird dann ja immer schlimmer. Und eben auch, was sehr großartig ist, dass du nicht weißt, okay, wir sehen ein bisschen mit dem Protagonisten, also mit Will sind wir ja so ein bisschen, wir sehen es ja aus seiner Sicht so ein bisschen. Und wir wissen nicht, okay, ist hier wirklich was im Busch und ist hier wirklich alles ein bisschen bescheuert oder bin ich derjenige, der hier gerade überdreht? Und da gibt der Film dir dauernd Hinweise in beide Richtungen und das ist auch toll gemacht.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob diese Szene jetzt schon kommt, aber zum Beispiel, wo halt Will plötzlich feststellt, seit wann haben wir eigentlich Gitterstäbe vor den Fenstern? Ne? Und diese Erklärung, die dann kommen, machen ja auch immer Sinn. Ne? Dann sagt sie oder ihr neuer Freund halt, ja, in letzter Zeit wurde hier halt oft eingebrochen in der Gegend. Deswegen haben wir uns halt abgesichert. Das macht halt alles komplett Sinn. Aber trotz allem bleibt so dieses Gefühl in der Magengegend, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, oder auch, dass der neue Freund dann die Tür immer abschließt und sagt, hä, warum sperrst du uns denn hier ein? Warum schließt du ab? Ja, weil hier ist neulich jemand eingebrochen und da bin ich lieber, geht er lieber auf Nummer sicher. Und Will dann sagt halt direkt, kannst du bitte die Tür offen lassen? Was ist, wenn ein Feuer ausbricht? Also du kannst den Schlüssel ja stecken lassen zum Beispiel. Und dann muss er dann auch einknicken und sagt dann halt, ja, okay, dann lasse ich den Schlüssel stecken, der neue Freund.
Ja. Sowieso fungiert Will ja zeitweise auch fast schon als so eine Detektiv, ja, weil ihm fallen ja ganz viele Sachen ein, also oder auf. Zum Beispiel auch, dass seine Ex-Frau anscheinend irgendwas vorhat oder vorhatte mit Tabletten, weil er irgendwie so ein Tablettenfläschchen erfindet in ihrem Zimmer. Ne?
Ja.
Also ganz viel. Und eine richtig starke Szene, die jetzt nichts mit Will zu tun hat, sondern mit ihrem gemeinsamen Freund Ben, ist, als er sich lustig macht, also Ben, vor Eden, weil Eden hat erzählt, dass sie so eine Art der Trauerbewältigung für sich gefunden hat. Und er macht sich darüber lustig und sie ohrfeigt ihn. Und das ist so eine schöne Szene, weil zum einen kann ich es komplett nachvollziehen, weil dieser Ben da wirklich eine Grenze überschreitet und sich wirklich das letzte Arschloch und Megatrappeltier benimmt. Aber sie, wie sie ihn so ohrfeigt und dann, wie sie mit ihm redet, merkst du, also das ist auch von der Schauspielerin Tammy Blanchett da richtig gut dargestellt, da ist irgendwas. Die ganze Zeit hast du dieses Gefühl, oder hatte ich dieses Gefühl, da ist irgendwas. Und egal, wie gut die Ausreden sind, warum sie das und das tun, du merkst einfach, irgendwas wird hier noch passieren. Es ist so ein Druckventil, weißt du, das zugemacht wird und der Druck steigt und steigt und steigt und steigt und steigt. Und ich war wirklich verblüfft bei der Zweitsichtung, wie lange es wirklich dauert, bis es dann wirklich zur Explosion kommt, sage ich mal.
Ja, das ist doch dann die letzten 10 Minuten oder so, die letzte Viertelstunde.
15 Minuten sind es, glaube ich, ja.
15 Minuten, okay, genau. Und bis dahin haben wir dieses Gefühl von Beklemmung, wir haben diese seltsamen Figuren, wir haben diese Tragik, die aufgedeckt wird, das eben von Will und Eden, dass ihr, du hast gesagt 4 Jahre alt, vielleicht war auch 5 oder 6, dass es da irgendeinen Unglücksfall gab und dass der bei irgendeinem Geburtstag ist da was passiert. Wir sehen es nicht richtig. Also es wird sowas gesagt, wie als hätte der mit einem anderen Kind mit einem Baseballschläger gespielt und dabei ist dann eben das Unglück passiert, dass er wahrscheinlich, weißt du da mehr, dass das andere Kind den Sohn eben mit dem Baseballschläger irgendwie unglücklich getroffen hat?
Nee.
Genau, man sieht es nicht richtig. Man sieht Rückblicke dann auch, man sieht auch die beiden, also Will und Eden, da gibt es so ein paar Rückblendeszenen, dass man sie zusammen in der Wanne sieht, wo sie noch glücklich waren oder eben auch, wo er sie vom Selbstmord abhält so ein bisschen und auch zu diesem Unglück bei der Feier. Da siehst du aber nur, wie alle irgendwo hinrennen und schreien, aber es wird eben nie genau erklärt, was. Und dass dieses Unglück, was ich ja ganz schrecklich finde, dankest du, mir vorzustellen, bitte, dass mein Kind stirbt, was schon genug vom Leben gesehen hat mit 4, 5, 6. Und wie dann dargestellt wurde, dass die zwei nicht in ihr Leben zurück können, weil sie das so rausgerissen hat und wie sie dann versuchen, damit weiterzuleben. Und bei Will, er hat zwar eine neue Freundin, aber der ist offensichtlich da noch nicht durch. Ob man das jemals sein kann, sei jetzt dahingestellt. Und die Eden, sie lädt halt alle ein, sie sieht super aus, sie lacht die ganze Zeit und meint, ja, ich habe jetzt eben, wie du schon meintest, ich habe jetzt eine Methode gefunden, um damit klarzukommen. Und wir werden auch bei diesem Dinner dann noch rausfinden, was denn ihre Methodik ist, damit klarzukommen, weil die sich nämlich plötzlich alle zusammenfinden, sagt, okay, also Eden und ihr neuer Freund sagen, wir müssen euch das zeigen, wir waren jetzt ein Jahr lang in Mexiko und haben da jemanden kennengelernt und setzt euch mal alle hin, wir wollen euch das gerne zeigen und dann zeigen sie denen ein Video. Und weißt du, kannst du uns mal erklären, was wir dann in diesem Video sehen und alle anderen normalen Menschen wie du und ich dann eben auch?
Wir sehen ein Video von einem Mann, der heißt Dr. Joseph und der erzählt halt, oder es geht halt darum, um Trauerbewältigung. Und das Ganze wirkt so ein bisschen wie, ich würde sagen, fast schon so eine mentale Selbsthilfegruppe, was es ja auch überall gibt und was ja auch gut und wichtig ist. Aber auch da hat man so ein bisschen so, es wirkt alles irgendwie zu schön, um wahr zu sein, was der da erzählt. Ja? Also wirklich wie so ein Werbevideo. Es hat mich ein bisschen erinnert an dieses Werbevideo von diesem Jim Cunningham aus Donnie Darko, Patrick Swayze, der irgendwie auch sagt, es gibt eine Lebenslinie, das eine Ende ist Liebe, das andere ist Angst. So. Also auch so komplett so, dass man sich denkt, so, dass, was du erzählst, ist zwar nett gemeint, aber es ist schon irgendwie ziemlicher Bullshit. Also, ne, aber ich weiß noch, bei der Erstsichtung dachte ich mir, okay, das wirkt alles sehr, ja, seltsam und das Unwohlgefühl steigt. Auf der anderen Seite möchte ich auch niemanden, der sein Kind verloren hat und damit daran zu knabbern hat, das wegnehmen, weil wenn es halt hilft, hilft's halt, ne?
Genau, aber man merkt schon, es fühlt sich alles so ein bisschen, du hast, das Oberthema war ja moderne Kultfilme. Also, dass die Freunde da schon merken, okay, ja, ihr habt jetzt was gefunden, was euch hilft, aber wollt ihr uns jetzt auch damit reinziehen? Ist es hier jetzt, gehört jetzt irgendeinem Kult an und irgendeiner Sekte? Und mir fällt gerade auch ein, was wir nicht erklärt haben. Bei dem Abend dabei sind ja nicht nur diese Freunde und dieser Freundeskreis, die sich seit diesem Unglück nicht mehr gesehen haben, sondern es sind auch Personen dabei, die neu dazukommen, die auch in Mexiko dabei waren. Eine Dame, die schon von Anfang an psychotisch wirkt.
Genau. Sadie und Pruitt, gespielt von John Carroll Lynch, der...
Woher kenne ich den?
Der spielte ganz vielen Filmen mit, der spielte unter anderem in Shutter Island mit, der spielte unter anderem den Friseur in Gran Torino, der ist also das ist so ein Typ, du hast das Gesicht schon tausendmal gesehen, weil der halt wirklich unglaublich vielen Nebenrollen mitgespielt hat und das ist auch ein toller Schauspieler und der wirkt in diesem Film auch wie so ein sanfter Riese, also
ja, aber nicht lange.
Du siehst ihn halt und weißt halt, okay, das ist so ein Teddybär, aber du weißt halt auch, dieser Teddybär kann auch zum Grizzly werden. Dann hast du ein Problem.
Das kommt dann später raus, genau. Ja. Und dieses Video, du hast gesagt, wir haben diesen Typen und dann sehen wir doch in dem Video eine Frau und wir beobachten sie dabei, wie die Frau entschläft. Also man sieht...
Genau, und das ist jetzt der Punkt, wo ich sagen muss, auch bei der Erstsichtung und wie bei der Zweitsichtung, das ist für mich purer Horror gewesen. Also
jemandem zuzugucken, der stirbt, meinst du?
Genau. Also ich würde sagen, Sterbehilfe kann man das so nennen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie abgeschlachtet wird. Sie nimmt halt irgendwie ein Medikament ein oder so und stirbt halt einfach im Schlaf, ja?
Ja, genau. Wir sehen einfach, wie sie einschläft und wie sie irgendwie, sie wirkt, ich weiß nicht mehr, was sie sagt. Wirkt sie, als hätte sie abgeschlossen und will gehen? Ich habe es leider schon vergessen.
Ich glaube ja, also so wirkt sie. Ob es wirklich so ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ne? Aber mal ganz ehrlich, wenn du in so einer Situation bist, du bist bei Freunden eingeladen, ja, und die haben irgendwie Probleme und die sagen, ey, wir haben hier was gefunden für uns und dann zeigen sie dir dieses Werbevideo, das ist das eine, und dann endet dieses Werbevideo damit, dass du angeblich siehst, wie jemand wirklich dich freiwillig töten lässt. Ich hätte anders reagiert als wie.
Genau, also
Film.
Im Setting des Films stirbt die Frau ja wirklich. Also wir stellen uns vor, wir sind bei Freunden eingeladen und gucken dann zu, wie jemand stirbt. Ja. Und da ist ja auch das erste Mal, dass die Freunde wirklich sagen, das ist aber nicht cool. Es ist nicht normal und nicht cool. Das dürft ihr uns nicht einfach zeigen. Und eine von denen springt ja auch auf und sagt dann, nee, ich möchte bitte gehen. Auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock. Ich möchte das nicht. Und Eden und ihr Freund versuchen das ja noch abzuschwächen und schaffen es auch. Alle anderen bleiben, aber die eine Dame, die möchte dann eben gehen und wird noch von dem großen, sanften Riesen, wie du ihn nennst, nach draußen befördert, die Dame, die gehen möchte, ist von ihm zugeparkt. Das ist sein Grund, warum er mit rauskommt. Und unser Protagonist ist da schon ganz misstrauisch und will die ganze Zeit aus dem Fenster gucken und gucken, ob der sie wirklich gehen lässt oder nicht. Aber der Film macht es ganz geschickt. Wir kriegen das nicht ganz mit, ob der sie jetzt gehen lässt oder nicht. Es ist nicht klar, nicht eindeutig.
Ich finde das grandios gemacht. Also auch bei der Zweitsichtung. Ich fand das so spannend, weil ich wartete nur darauf, okay, es muss es irgendwie, oh, jetzt passiert. Und diese Möglichkeiten, die du halt hast, ist, weil es macht für mich kompletten Sinn, dass die einfach sagen, okay, dann gehst du halt eben jetzt. Ne? Mhm. Ist zwar schade, aber okay, gehst du halt. Genauso wie, oh, es guckt gerade keiner hin, jetzt breche ich dir das Genick. Also beides macht irgendwie Sinn. Ich für meinen Teil habe es jetzt so verstanden, dass er sie gehen lässt.
Okay, ich habe einfach angenommen, dass er sie nicht gehen lässt. Aber es wird auch nicht, ja.
Du kleine
Pessimistin. Wir sind ja Spoiler, es wird auch nicht geklärt, genau. Ja. Und kommt dann schon... der Moment, dass sie eben dieses Spiel spielen mit ich wünsche mir und dann kommt dann die Background-Story von unserem das kommt dann schon?
Ja, also wir erfahren ein paar Sachen. Also dieses Spiel, ich glaube, ich will oder ich wünsche, ist so, dass der eine wünscht sich dann, glaube ich, dass er von Eden geküsst werden möchte. Das ist so ein bisschen Teenager-Geplänkel fängt dann fast schon an.
Ja, genau.
Und ja, dann erzählt halt Pruitt, also dieser Grizzlybär, der sanfte Riese, dass er im Alkoholrausch versehentlich seine Frau umgebracht hat, deswegen auch im Gefängnis war und jetzt halt raus ist und halt eben, also seine Strafe abgesessen hat und halt eben dank dieser Trauerbewältigung von diesem Dr. Joseph, wie er heißt, halt zu sich gefunden hat. Und auch da ist wieder, ja, Red Flag. Also eigentlich sind es rote Laternen, die in diesem Film wichtig sind.
Nice, ja.
Ja, aber Red Flag, ne?
Ja, aber du sagst es jetzt so, er hat außerdem seine Frau umgebracht. Der hat die
kann doch mal passieren,
Anfall
meine Güte.
Von häuslicher Gewalt hat er ihr eine gescheuert und sie ist dann halt so gelandet, dass sie gestorben ist. Also es war nicht so, oh, aus Versehen mit dem Auto über sie gefahren, mit dem Rasenmäher, keine Ahnung. Mir fällt jetzt kein Tod ein, wie man aus Versehen jemanden umbringen kann. Aus Versehen Rattengift in den Kaffee geschüttet. Sondern der hat die brutal behandelt und dann ist sie dabei gestorben. Und das erfahren wir so und sitzen mit dem zusammen in einer ohnehin schon unbehaglichen Atmosphäre. Und da habe ich richtig mitgefühlt und gedacht, fuck. Also der Typ war die ganze Zeit schon irgendwie komisch. Und das dann zu erfahren und wir sind ja mit Will und der dreht ja noch mehr durch, der findet diese Pillendosen, er läuft durchs Haus, erinnert sich die ganze Zeit dadurch. Das ist auch so krass, stell dir mal vor, dein Kind ist gestorben, du hast dich getrennt von deinem Partner, du bist jetzt das erste Mal wieder in dem Haus, in dem ihr damals gewohnt habt. Da kann doch keiner mehr wohnen bleiben. Ich fand das schon so absurd, dass die Eden da mit ihrem Typ wieder hingezogen ist und dass du dann auch noch so einer Einladung folgst und sagst, ja, okay, ich gehe auch jetzt das erste Mal wieder in dieses Haus. Also da musst du da durchdrehen. Diese ganzen Sachen, mit denen du da plötzlich konfrontiert bist.
Ja, was ich halt auch spannend finde, ist, nachdem halt Pruitt seine Geschichte erzählt und ja, also ist es seine Schuld, weil er hat seine Frau einfach umgebracht, das kann man drehen, wenn man will, er hat sie umgebracht, Punkt. Aber wenn man sich dann anguckt, worum es halt eben auch geht mit dem Sohn von Eden und Will, auch die geben sich ja die Schuld und vielleicht sind sie auch irgendwie schuld. Und es sind ja alles dann Figuren, die irgendwie verzweifelt versuchen, ihre Schuld zu tilgen, ja, so ein bisschen wie so ein Beichtstuhl, dass diese Schuld von ihnen genommen wird. Und sie glauben ja vielleicht, also zumindest Pruitt und Eden, dass sie es halt eben mit den Methoden von diesem Dr. Joseph halt schaffen. Und was sie halt
Thema
eben nicht,
Erlösung dann auch.
Ja, und was sie halt eben nicht erkennen ist, und ich mache mal ein bisschen Vorstellung, dass sie damit ja auch andere Leute schaden oder ne, also ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn das Ende negativ ist.
Ja, also da können wir gerne drüber sprechen, weil ich die Logik dahinter nicht so ganz verstehe, wie das, ja, was das sowieso alles sollte. Da können wir dann gerne gleich drüber sprechen. Und ja, dieses Schuldthema, vor allem wenn dein Kind stirbt oder eine Person, für die du Aufsichtspflicht hast, ich glaube, das ist richtig schrecklich. Also ob man, dass du dein Kind verlierst oder wer auch immer das da ist, der in deiner Obhut ist und dich dann dein Leben lang fragst, hätte ich nur da besser aufgepasst, hätte ich dem Kind nicht den Schläger gegeben, wie man das los wird, dass es auch, also mal abgesehen davon, dass man es sich dann gegenseitig vielleicht zustiebt, unbewusst oder bewusst, aber sich selbst davon, damit zu leben, das sagt ja und Will auch öfter, dass er es eigentlich nicht, dass er eigentlich sterben möchte, weil er sich nicht vorstellen kann, dass er damit jemals klarkommen können wird.
Ja. Es gibt nach dieser Szene mit Pruitts Geständnis noch eine andere Szene, wo ich sagen würde, die ist dafür da, um die Figur der Sadie zur Miss Psycho-Bitch des Abends zu küren. Nämlich, wenn Will sie dabei beobachtet, wie sie irgendwie, warum auch immer, vom Spiegel steht und so Grimassen schneidet. Und das fand ich auch irgendwie seltsam. Also auch das, also da muss man der Regisseurin Karen Kusama wirklich mal Hochachtung geben, weil die schafft es wirklich mit so Kleinigkeiten, mir zumindest die ganze Zeit so ein unwohliges Gefühl zu geben.
Ja, also diese Sadie heißt sie, die ist die ganze Zeit schon so, die grinst die ganze Zeit, sie trägt ein leichtes Kleidchen. Also da weißt du direkt, okay, die ist nicht ganz dicht. Und dass wir sie ja eingeführt, das erste Mal, wenn wir sie sehen, sehen wir sie ja durch die Augen von Will, wie er sie eben beobachtet, wie sie Grimassen schneidet und auch nackt da steht. Also dieses ganze Sex-Thema, das sie ja auch andeutet, ja, in Mexiko sind wir alle nackt rumgerannt und hatten Sex, alle, jeder mit jedem. Hihihihi. Ja. Komm, ich weiß, deine Freundin ist im Wohnzimmer, komm, aber fick mich jetzt. Also die ist so ein bisschen, ich fand die sehr klischeehaft, aber sie bringt da natürlich so eine Atmosphäre mit, die auch noch Unbehagen verstärkt.
Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass wir ja noch einen fehlenden Partygast haben, nämlich den Choi, ein Freund, dessen Partnerin Gina, heißt die, glaube ich, ja schon da ist. Und er wollte irgendwie schon früher kommen, aber er ist nirgendwo aufzufinden. Und das muss man auch sagen, das spielt ja in diesem Haus, in diesem, ich würde mal sagen, irgendeiner hügeligen Landschaft. Und weil es auch ein Horrorfilm ist, wieder ein Beweis dafür, dass es ein Horrorfilm ist, gibt es da auch keinen Handyempfang. Aber Will hat dann im Garten Glück und bekommt dann noch einen rettenden Balken und kann dann endlich eine Sprachnachricht anhören, die er von Choi bekommen hat. Und der erzählt halt, hey, ich habe irgendwie früher freigemacht, kannst du bitte noch was Dessert holen, weil ich habe es vergessen, ich habe jetzt keinen Bock, den Hügel runterzufahren und ich stehe jetzt hier vom Haus und ich gehe schon mal rein, wir sehen uns in einer halben Stunde. Das heißt, er war schon da. Mhm. Und das ist der Moment, wo ich mir dann dachte, okay, jetzt geht's los. Jetzt wird's wirklich unangenehm. Jetzt wird so alles nach und nach aufgedeckt, was passiert. Und tatsächlich geht dann auch Will sehr offen damit um und fragt auch mal die ganzen Leute ganz klar, was ist hier eigentlich los? Weil Choi, wo ist Choi? Und es kommt ja dann wirklich zu einer, ja, zu einem offen ausgeführten Konflikt, weil er einfach ganz klar auch sagt, Leute, hier stimmt irgendwas nicht und euer komischer Dr. Joseph, der kann mich mal und was ist überhaupt los mit euch?
Ja, genau. Und ganz eindeutig hier, ihr behauptet, der ist noch nicht da, aber ich habe hier eine Nachricht von ihm, ja, dass er schon da war. Also hier ist eindeutig, hier ist die Kacke am Dampfen. Wir müssen sofort irgendwie handeln.
Ja. Und das schaukelt sich immer weiter hoch, immer weiter hoch. Und in dem Moment, wo ich dann dachte, okay, und jetzt brennt die Lunte ab und es kommt der Knall, klingelt's. Und wer steht vor der Tür?
Choi.
Der dann erzählt, ja, sorry, ich habe kurzfristig noch einen Anruf bekommen, ich musste zurück zur Arbeit, Not am Mann, sorry, es tut mir echt leid, war. Und plötzlich war es bei mich so, statt das alles wieder ganz anders dabei. Dann dachte ich mir so, kann es vielleicht sein, dass ich die ganze Zeit den falschen Charakter als in Anführungszeichen Psychopath verbucht habe? Kann es vielleicht sein, dass das Problem gar nicht Eden ist, sondern vielleicht doch Will?
Ja, und man merkt richtig, Will wird die ganze Zeit, ich stelle mir vor, wie so ein Luftballon, der wird die ganze Zeit aufgeblasen und aufgeblasen und aufgeblasen mit Infos, mit Unsicherheit, mit komischen Sachen. Und als dann eben Choi kommt, merkt man richtig, wie Will so, wie die Luft rausgeht. Der ist so richtig, ja, scheiße, ich bin krank. Ich habe mir das alles eingebildet, ich habe das meinen Freunden angedichtet, ich bin es, der hier die Atmosphäre vergiftet. Also ich habe das nicht so gesehen wie du als Zuschauer, sondern ich war wirklich empathisch mit ihm und habe dann gedacht, okay, krass, ich könnte mir gar nicht mehr vertrauen. Ich würde einfach nur wie so ein stilles Häufchen da sitzen und selbst wenn 5 Millionen Sachen passieren, die super weird sind, wenn da eine Orgie passieren würde und alle hacken sich was ab, würde ich sagen, okay, vielleicht bilde ich mir das nur ein, keine Ahnung. Ich würde mir dann sowas von safe nicht mehr vertrauen. Und übrigens ist es irrelevant, aber diese hügelige Landschaft, wir sind auf jeden Fall in Los Angeles, man hat das Hollywood-Sign irgendwo gesehen, also es ist irgendwo da oben, es ist eine Bonzen-Gegend und die haben halt, nehmen wir einfach hin, dass sie da keinen guten Empfang haben.
Ja, das, ganz ehrlich, fehlende Handyempfang beim Horrorfilm, es muss einfach sein.
Ja.
Ganz ehrlich, das stört mich auch nicht.
Ja, da muss ich auch dran denken, weil ich hatte ja vorhin von Misery erzählt und Misery ist ja aus den 90ern. Da gab es noch keine Handys, zumindest nicht so weit verbreitet. Ja. Und da musst du halt den einen Festnetzanschluss nutzen und da fand ich es auch witzig, krass, okay, du hast nur das eine Festnetz und dann schneidet da jemand das Kabel durch und dann bist du total gefickt. Und in modernen Filmen geht es halt nicht mehr, weil jede Sau ein Handy hat und deswegen musst du auch immer dieses Klischee von, oh Mist, ich habe hier keinen Empfang.
Ja, hatte ich heute auch, als ich The Bike Riders gesehen habe. Da gibt es eine Szene, wo sie darüber diskutieren, dass sie jetzt ein Telefon anschaffen müssen für ihr Clubhaus, falls jemand mal in den Knast kommt. Und ich dachte auch so, okay, 40 Jahre später hätte die das Problem nicht mehr.
Ja, da wird auch alles gefilmt und alles direkt hochgeladen. Dann wäre es eh eine andere. Wir sind in anderen Zeiten.
Ja, ganz gut. Dieser, ich möchte mal sagen, Choi-Vorfall nenne ich ihn mal, führt ja dann dazu, dass die Anwesenden schon auch Verständnis natürlich zeigen, weil ich glaube, da wird auch dem Letzten dann bewusst, okay, auch Will hat immer noch am Tode seines Sohnes namens Tai, heißt der gute Mann, oder der werte Junge, zu knabbern. Und man zeigt schon ein bisschen Verständnis und Will zieht sich ja dann so ein bisschen zurück. Und jetzt kommt die Sache, wo ich sage, der Film war bis da lang relativ gut bei seinem Aufbau, relativ geschickt, da war alles so, das eine führte zum anderen. Ich finde jetzt, wie er den Laptop findet, der einen wichtigen Reveal beinhaltet. Nicht unelegant, aber irgendwie war es dann so ein bisschen, ja, zu forciert, möchte ich fast sagen. Also dafür, dass der Weg dorthin so geschmiert lief, so poliert war, ja, ich hatte jetzt kein großes Problem, aber ich fand es etwas ja unelegant. Wie war es bei dir?
Also er ist ja, ist es im alten Zimmer von Tai?
Ja.
Und, da liegt dann der Laptop rum und er öffnet ihn einfach?
Ja. Und zufälligerweise läuft dann auch das Video direkt.
Ja, also ganz ehrlich, ich habe auch das Video nicht ganz gecheckt. Ich habe das gesehen und dachte, ja, okay, das ist jetzt auch keine, das ist jetzt halt ein Video von diesem Doktor, von diesem Typ. Und ich habe das Video gesehen und dachte, ja, was soll mir das jetzt sagen? Also du meinst, es ist ein krasser Reveal, kannst du mich da erleuchten? Weil ich fand's so krass, fand ich es dann nicht.
Also, doch, fand ich jetzt schon. Also dieser Doktor Joseph, der wendet sich ja da ganz klar an seine Schäfchen und macht durch die Blume klar, dass sie etwas vorhaben und dass das ihr irdisches Dasein, ihr Leiden bald zu Ende ist und dass sie Leute mitnehmen werden, also durch die Blume gesprochen. Also für mich
ja, aber das, ich wusste ja nicht, ob das Video von heute ist. Deswegen war das für mich so, ja, okay, vielleicht war das von vor einem Monat oder so. Ja, und aber, dann hat er das gesagt.
Ja, aber das habe ich nie in Frage gestellt, von wann das ist. Mir war immer klar, das muss relativ aktuell sein, weil das macht halt auch so viel Sinn, die ganzen Sachen, dieses Benehmen, weil jetzt ist ja wieder so, ist zumindest aus meiner Perspektive, dass jetzt wieder Will derjenige ist, der den Vernunftsjoker auf seiner Seite.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, du meinst unelegant, da ist jetzt zufällig dieser Laptop, dann läuft sofort.
Ich möchte jetzt nicht sagen,
Video, dass
es scheiße war oder schlecht war. Es fiel mir nur so auf jetzt bei der Zweitsichtung, dass der Film davor relativ gut darin war, immer so eins zum anderen geführt und der Laptop war so ein bisschen, weißt du, das letzte fehlende Puzzlestück, was man noch braucht und jetzt komm, hier ist es.
Ja, und ich fand es nicht so eindeutig. Also wie gesagt, ich habe dann eben kurz überlegt, okay, wir wissen nicht genau, von wann das Video ist. Und so ganz genau, du sagtest ja schon, er sagt es durch die Blume. Aber es ist halt immer noch, es könnte immer noch schwammig sein. Es ist schon mehr Puzzle, mehr in die Waagschale, dass, okay, die anderen haben irgendwas vor. Aber eindeutig ist das auch nicht. Deswegen fand ich das nicht so krass.
Nee, haben dann bin ich natürlich beeinnahmt. Also nichts gegen deine Meinung, die ist natürlich auch gut und richtig, aber für mich war
nichts gegen deine Meinung, aber sie ist scheiße.
Nein, aber für mich war das halt, und wie gesagt, ich meine, das war auch bei der Erstsichtung bei mir so, dass es für mich dann klar war, okay, jetzt weiß ich, wohin die Reise geht. Ja. War der letzte,
ja,
für mich der
also
letzte
das Gefühl Wegweiser. Hatte ich die ganze Zeit sowieso schon, aber es ist halt nie bestätigt.
Ja. Für mich waren das einfach so viele Indizien und jetzt kommt so zum Schluss, also was heißt zum Schluss, wir sind jetzt so, ich würde sagen, 20 Minuten vorm Ende und das war so das letzte große Stück der Indizienpizza, die klar gemacht hat, okay, das ist eine Kalzone. So.
Und der Typ, der neue Freund von Eden hat da auch schon, jetzt ist der Moment, an dem er die rote Laterne draußen aufhängt.
Genau, die rote
und
Laterne.
Und beobachtet ihn dabei auch, genau. Ja. Die wird dann später noch erklärt.
Ja. Und dann kommt Will wieder dazu und
er ist jetzt wieder aufgeblasen, er hat jetzt wieder Motivation in die andere Richtung, genau.
Es wird Wein ausgegeben, dazu muss man sagen, es wird die ganze Zeit schon Wein getrunken und die Karin Kosama inszeniert die Gläser auch immer ganz geschickt, dass ich manchmal echt das gehört, okay, warum zeigt ihm jetzt dieses Weinglas so? Es muss doch irgendwas mit dem Wein sein, aber bislang war halt nichts mit dem Wein. Es war einfach nichts. Außer,
genau,
dass
sie haben die ganze Zeit
war.
Gegessen. Ja, wie teuer? 8 Millionen? Da dachte ich auch kurz, ja, genau. Also reichen nicht 8.000 oder 80.000? Wie kann denn eine fucking Flasche Wein 8 Millionen Euro kosten?
Wobei,
Dollar?
Das muss man klarstellen, sie reden nur über diesen teuren Wein. Sie trinken ihn nicht. Es gibt diesen einen, der eine sagt doch so zum Witz, ja, das ist ein, wir servieren hier ein Rotschild, einer der teuersten Rotweine aller Zeiten. Aber es heißt ja nicht, dass sie auch wirklich ein Rotschild servieren.
Okay,
ich glaube, das war
alles
mehr
klar,
so als Scherz gemacht.
Weil, okay, gut, danke. Weil,
also,
weil
das wäre wirklich. Nicht, also das wäre ein bisschen arg übertrieben, wenn sie jetzt sagen, okay, Leute, ganz ehrlich, wir werden heute alle sterben, deswegen hauen wir auf die Pauke 8 Millionen Dollar Rotwein.
Das kann schon sein, wenn du richtig reich bist und die sind auch kacke reich, aber nicht so reich, dass du einen 8 Millionen Euro Wein trinkst.
Ich trinke meiner nicht mit Cola.
Ja, wie heißt das nochmal? Rotwein mit Cola? Wie heißt das bei dir?
Kein Verbrechen an der Menschlichkeit, glaube ich. Ich weiß es nicht.
Okay, das gefällt mir. Wir haben die ganze Zeit Gelage gesehen, Essen und Trinken. Und jetzt kommt eben so dieser, was trinkt man dann am Ende? So ein Digestiv. Also, sieht aber aus wie ein Portwein. Also irgendwas, was die dann eben ausgeschenkt haben.
Da hat ja jemand mal richtig Ahnung. Hallo?
Ich weiß nicht, ob ein Portwein Digestiv ist, aber so sehen die Gläser zumindest aus. Als hätten die da so ein Absackerle am Ende, was eben so das Ganze beenden soll. Zwinker, zwinker. Ja, ich habe sehr lange gekellnert. Mindestens 10 Jahre meines Lebens.
Okay. Ja. Also rote Laterne wird angezündet, es wird Digestiv oder wie man das heißt, ausgegeben und Will kommt dazu und ist auf 180 und sagt halt, Leute, jetzt ganz ehrlich, ich habe was gesehen, die wollen uns hier vergiften, trinkt nicht den Wein. Und es kommt zu einer...
Genauso sagt er es. Meine lieben Freunde, genau. Ich bitte euch nun, die Gläser abzustellen und dies nicht euch zum Gemüt zu führen. Nein, es ist nicht so, wie es du euch das hier verkauft. Er schlägt die Gläser aus der Hand, sagt, hört auf mit der Scheiße, hier läuft irgendwas und trinkt das nicht.
Ja, ja. Das findet Sadie nicht so geil. Und sie greift ihn halt an und er...
Und sagt, du versaust alles.
Genau, genau. Und er schubst sie halt weg oder er schlägt sie halt weg und sie ja landet halt sehr unsanft gegen den Schrank. Und
mit der dann, Schläfe.
Genau, und ich dachte tatsächlich immer, also auch bei der zweiten Sichtung, dass sie jetzt tot ist. Aber sie kommt
ja noch dachte
wieder.
Ich auch. Ne? Ja, das fand ich aber ehrlich gesagt, das fand ich richtig lame. Also da hast du einmal mit dem, ich weiß nicht, wie der Charakter heißt, der eben seine Frau aus Versehen umgebracht hat, in Anführungszeichen, wo das Gleiche passiert ist. Und mich nerven diese Unfälle, dass jemand fällt und auf die Schläfe stürzt oder sich den Nacken bricht, die nerven mich. Das sind irgendwie, das sind so Filmunfälle. Natürlich
guck mal,
passieren
Will, genau
die
wie bei unserem
Leben.
Sohn.
Oh Gott. Vielleicht ist der Sohn so gestorben. Ja, das wäre interessant. Das fand ich total doof. Also, dass du es auch noch zweimal in einem Film hast, hat mich gestört.
Hat mich tatsächlich nicht so. Ich verstehe es, aber mich hat das tatsächlich nicht so gestört.
Ja, ich höre deine Meinung, aber sie geht mir zum anderen Ort wieder raus.
Genau.
Also, Sadie ist dann jetzt liegt auf dem Boden und die Leute sagen so mal, Will, bist du bescheuert? Erstmal, du drehst jetzt hier völlig hohl, du haust jetzt den Wein aus der Hand, es liegt ja die Sadie noch vermeintlich tot auf dem Boden. Ja. Und dann?
Dann fällt jemandem auf, dass ein weiterer Gast, nämlich Gina, also das ist glaube ich die Freundin von dem Choi, mit Schaum vorm Mund leblos auf dem Tisch liegt, denn sie hat schon vom Wein getrunken. Und
Als Einzige.
Und es scheint halt wirklich so, dass der Wein wirklich vergiftet war. Oder er war schlecht kantiert. Es kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht.
Ja, oder sie war allergisch gegen Wein.
Mit Cola, genau.
Ja. Oh nein, wer hat dieses Verbrechen der Menschheit begangen? Ich sterbe.
Und jetzt eine kurze Werbeunterbrechung.
Hey Schlogger, weißt du, was richtig nerven kann?
Da fällt mir spontan vieles ein.
Ich meine, so richtig nerven kann.
Na, dann redest du vermutlich von Nasenhaarentfernung.
Ganz genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eine gute Nasenhaarentfernung ist nicht nur zeitintensiv, sie kann auch unangenehm und ziemlich teuer sein.
Das stimmt, aber du weißt ja, wie es heißt. Wer schön sein will, muss leiden.
Klar, aber das heißt ja nicht, dass man keine Alternativen versuchen sollte.
Alternativen?
Genau. Unser heutiger Werbepartner ist Ciancali-Wein vom Gutshof Rebenstolz an der Inn.
Das klingt fancy.
Das ist es auch. Der Ciancali-Wein ist erste Wahl, wenn es um nervige Nasenhaarentfernung geht.
Wie das?
Ganz einfach. Pass auf. Du trinkst den geschmacklich perfekt ausbalancierten Wein.
Okay.
Dann beginnt das Ciancali seine magische Wirkung.
Ja.
Und deine Probleme mit Nasenhaaren sind vorbei.
Ach, das klingt ja toll. Und einfach. Cool. Aber wo bekomme ich diesen Ciancali-Wein von Rebenstolz?
Geh einfach auf www.gutshof-rebenstolz-winzerei-blogspot.com und bestell dir dort einfach deine erste und wahrscheinlich auch einzige Kiste Ciancali-Wein. Mit dem Promocode SCHOCKER erhältst du sogar eine Flasche Rosé gratis dazu.
Toll. Danke dir für den Tipp. Ich hoffe, Sie haben PayPal.
Hauptsache Vorkasse.
Gut, dann danke für die Werbung und wir machen jetzt mit unserer Besprechung weiter.
Prost.
Werbung Ende.
Kurze Frage, jetzt für dich, wie war dieser Moment? Also als dann wirklich dann die Gina da liegt und hat Schaum vom Mund und ist leblos, war für dich dann klar, okay, jetzt weiß ich, wohin die Reise geht? Oder gab es bei dir vielleicht noch immer irgendwie Zweifel oder du hast gedacht, okay, vielleicht kommt jetzt die nächste Finte von wegen, ja, ist es nur eine allergische Reaktion oder?
Ja, also wie gesagt, man ahnt ja schon die ganze Zeit im Film, dass es darauf hinausläuft. Du suchst nur dann irgendwie, es ist trotzdem angespannt und du hast eben diesen Will, der auch sein Problem mitbringt und diese falschen Finten, die ganze Zeit gelegt werden. Aber eigentlich weißt du ja schon, wo es hinläuft. Und erst als dann Sadie sagt, du versaust uns gerade die Tour, so, da hat sie es ja quasi zugegeben, da wird es ja schon eindeutig. Und als dann eben auch die Gina wirklich vom Wein stirbt, da wusste man, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt wird es hier gleich eskalieren. Oder ging es dir da anders? War doch auch der Moment, oder?
Das war für mich auch ganz klar der Moment, wo ich dachte, okay, und jetzt haben wir den Moment, wo ist kein, der Point of No Return, weißt du? Jetzt, ab jetzt ist klar, was passiert. Jetzt wird der Kader des Films auch aussondiert, sage ich mal. Und das geht ja auch recht schnell. Ja. Dieser Miguel wird von David, der dann schnell eine Waffe holt, getötet. Pruitt, glaube ich.
Miguel? Wer ist Miguel nochmal?
Miguel ist einer der Freunde.
Einer der des homosexuellen Paares?
Das kann sein, ja.
Okay, und David ist der neue Freund, ne?
Ja, David ist der neue Freund, genau. Der wird dann erschossen.
Den kennt man übrigens auch aus, ich unterbreche dich doch, nur falls jemand irgendwie Anreiz braucht, den Film zu gucken, den kannte man aus Game of Thrones, der spielt den zweiten Dario. Der wird von zwei Schauspielern gespielt und er heißt Michael Hussmann.
Spielt
er
nicht auch in Rally Moon mit? Kann das sein?
Oh, ist der das? Und wenn nicht, dann hat der zumindest genau das gleiche Gesicht. Ja, das kann gut sein. Rebel Moon ist ja ein großartiger Film und deswegen guckt bitte alle The Invitation und auch Rebel Moon. Nein, okay, ich möchte jetzt niemals Invitation und Rebel Moon übereinstimmen.
Im Prinzip ist es eine selbe Film. Doch, du hast absolut recht.
Ist ja, Prinzip, ja, ja, stimmt, stimmt.
Das ist recht, ja.
Aber ich habe Teil 2 noch nicht gesehen von Rebel Moon. Vielleicht ist es ja das größte Kunstwerk.
Pass auf, ich sag
Gottes
mal Folgendes. Ich finde ja Rebel Moon,
Gnaden, wie auch immer
Rebel
es heißt.
Moon 1 nicht so scheiße wie alle anderen, ja, aber Rebel Moon 2 ist schon echt kacke.
Ja.
Also
ich fand die ersten 20 Minuten von Rebel Moon nicht so scheiße. Ich mag ja auch Star Wars gern, also ich bin jetzt diesem Sci-Fi nicht ganz abgeneigt und habe da noch Hoffnung gehabt für den Film. Also, aber sobald sie dann den Planeten verlassen und dieses Recruiten-Geschnetzel passiert, was so willenlos und beschissen zusammengeschnitten und erzählt wurde, da war ich dann auch raus. Aber am Anfang war ich auch noch. Ich war bereit, dem Film eine Chance zu geben.
Geschnetzel. Gutes Stichwort. Kommen wir zurück zu The Invitation. Denn, David bringt einen um, Miguel mit dem Schuss seiner Waffe in den Rücken. Pruitt tötet dann Choi und dann Choi tötet er, genau. Ben war es. Der wird auch von Pruitt erschossen. Und Sadie kommt währenddessen wieder zu sich. Und tötet Gina, das ist die vergiftet worden ist, die scheint wohl wieder so ein bisschen zu sich zu kommen und die wird dann eben auch von Sadie dann erstochen. Kurz gesagt, wie es die Britpop-Band Blur so schön besungen hat, The Death of a Party.
Ne? Ja, gefällt mir. Genau, also Gift hat nicht geklappt, deswegen schnell mit der Waffe alle erschießen, alles umbringen, was da noch kreucht und fleucht.
Ja, ganz ehrlich, wenn die Gäste nicht freiwillig gehen wollen, muss man halt eben manchmal auch durchgreifen, ne?
Ja, hallo, es ist 10 Uhr, ich will schlafen, warum könnt ihr nicht endlich gehen?
Ja.
Ja, aber unsere Protagonisten, hier Will und seine Freundin, weißt du, wie die Freundin heißt? Die leben
Kira
auf jeden Fall noch.
Heißt sie.
Kira.
Genau. Und jetzt kommt der Part des Films, wo ich ganz klar sage, das ist ein Horrorfilm, weil sie ja wirklich versuchen, in diesem Haus irgendwie zu fliehen. Es ist fast schon, also nicht ganz, aber es hat so leichte Slasher-Anleihen, weil da jetzt eben diese Killer hinter ihnen her sind.
Mhm. Ah, das stimmt, aber irgendwie, dadurch, dass der Film vorher nicht so Slasher-Atmosphäre hat, und ich bin ja echt, wenn es so spannend ist und man die ganze Zeit nur wartet, gleich passiert was, da sitze ich ja hier und kaue auf den Fingernägeln, zerdrücke meine Decke vor mir, zucke beim kleinsten angedeuteten Jumpscare oder Geräusch zusammen. Aber das hatte ich hier gar nicht. Also ich war wirklich nicht so angespannt, wie ich es in einem reinrassigen, nenne ich jetzt mal, Horrorfilm an dieser Stelle gewesen wäre.
Also, geht mir auch so. Es ist jetzt nicht so, also, versteht nicht falsch. Das ist jetzt nicht so, dass in den letzten 10 Minuten die durch das Haus schleichen und da sind dann 3 maskierte Killer hinter ihnen her. Aber es hat schon, wie ich finde, sehr deutliche Anleihen davon. Ja? Also
ja, also du, genau, du weißt, da läuft ein Mörder rum, da liegen deine Freunde getötet rum, hin und wieder. Man sieht auch nicht ganz, doch man sieht schon, wer umgebracht wurde, aber du hast irgendwann auch ein bisschen den Überblick verloren. Also da sind ja noch andere Freunde, die auch noch leben, die dann plötzlich neben dir umgebracht werden oder so. Mhm. Und das es ist auf jeden Fall eine beklemmende Atmosphäre. Ich meinte nur, wenn der Film von Anfang an so gewesen wäre, da würde man die Szene auch ein bisschen anders mitfühlen, glaube ich. Ja,
durchaus.
Was nicht schlimm ist. Das ist nicht schlimm.
Will ich jetzt auch nicht als Tadel verstanden wissen. Es kommt dann aber halt dazu, dass halt Pruitt dann Will angreift und versucht, ihn zu erwürgen. Und wir sagten schon, das ist ein großer Mann. Also wenn der einen erwürgt, das keine gute Situation. Aber dann kommt halt Kira, also Wills neue Freundin, und hilft ihm halt und kann ihn mit einer Weinflasche verletzen und dann eben letztlich auch mit einer Vase erschlagen. Und ich muss sagen, da bin ich vielleicht dann doch zu sehr Horrorgucker, aber ich dachte die ganze Zeit so, jetzt hau noch mal drauf, als ob diese eine Vase reicht.
Ja.
Ich bin gewaltgeil, es tut mir leid.
Aber der steht nicht mehr auf, oder?
Der ist dahin.
Der ist dahin. Genau, das geht ja auch recht schnell, denn wir haben ja schon gesagt, das ist nur die letzte Viertelstunde. Mhm. Und die geht auch schnell rum. Ich habe auch schon den Showdown vergessen.
Ja, das sind wir ja gerade.
Da sind wir ja gerade, genau. Also jetzt leben eigentlich nur noch Will, seine Freundin, Eden und David, also die zwei Paare. Und irgendeiner von den Homosexuellen, von dem schwulen Paar, aber der ist, glaube ich, also, der konnte fliehen oder so? Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber klar ist, dass halt wir jetzt wieder sehen, dass Eden sehr aufgelöst ist, weil sie halt eben ihren Gästen einen schmerzlosen Tod gewünscht hätte. Und die ist halt deswegen wirklich aufgebracht und kann nicht mehr. Und ja, schießt dann auf Will. Und trifft ihn, glaube ich, auch und bringt
an die Schulter aber nur oder so oder irgendwo.
Ja, Fleischwunde.
Nicht tödlich.
Lachen wir beide drüber. Ne? aber sie tötet sich halt dann selbst. Sie schießt sich dann auch selbst in den Bauch, wohlgemerkt, was wohl sehr, sehr schmerzhaft sein muss. Ich habe es noch nie ausprobiert. Wenn ihr da Erfahrung habt, schreibt es in die Kommentare. Aber ich fand das in der Hinsicht krass, weil wenn du dir in den Kopf schießt, ist es halt so, okay, vorbei, als ob du da halt den Stecker ziehst. Ne? Aber in den Bauch schießen ist schon, das ist schon übel, finde ich.
Ja, das hat ja schon alles krasse Symbolik. Ja. Also erstmal möchte ich sagen, ich glaube, auch sich in den Mund zu schießen ist auch gefährlich. Das kann man auch überleben. Also ich weiß gerade nicht mehr genau,
Tante
wie man sich am besten
umbringt. Kennt sich damit aus?
In die Schläfe oder so, aber nicht die Knarre in den Mund stecken. Wenn der Winkel schlecht ist, kann man das überleben. Also
Pro
nicht
Tipp,
so.
Einfach und mit der Schrotflinte unters Kinn und einen Schluck Wasser im Mund haben. Durch das Wasser und den Schluck.
Ach, mit dem Wasser.
Ja. Gib mir hier gerade Selbstmordtipps, glaube ich.
Okay, nein, das machen wir nicht. Aber hier ist es ja eindeutig so. Also sie ist völlig aufgelöst, dass sie, der Plan sollte ganz anders sein. Sie sollte ein schmerzloser Tod sein für alle Beteiligten. Und da merkst du, fand ich zumindest, wie diese ganze Erlösung, die sie vorher empfunden hat, über ihr zusammenbricht. Also wie nicht nur, dass der Abend missglückt über ihr zusammenbricht, sondern auch wieder diese Tragik von ihrem dem Tod ihres Kindes. Und deswegen schießt sie sich ja so, hab ich's verstanden, auch in den Bauch, um als Symbolik, weil da ja die Gebärmutter sitzt und das ist quasi der Bereich, der dich zur Mutter macht, jetzt blöd gesagt. Und so habe ich das verstanden, dass man wirklich merkt, dass da dieses Ganze, diese Gelassenheit, die sie, oder diese Verdrängung, könnte man ja auch sagen, diese Erlösung, die sie gespürt hat, da wieder alles in ihr zusammenbricht. Mhm.
Ja, ist ein guter Punkt. Hab ich.
Hast du das?
Also ich verstehe.
Ja, hast du das? Okay.
Ich bin halt keine Mutter, aber das finde ich ein guter Punkt. Doch, da hast du recht. Gebe ich dir recht. Finde ich gut.
Ja, und dann blutet sie ja auch aus und dann kommt auch David nach oben und sieht sie, wie sie da gerade stirbt, glaube ich. Und was passiert dann mit David?
Also muss ich sagen, es gibt noch diesen Tommy, der lebt noch. Und David, Kira und Tommy schaffen es halt, David dann mit einem, also zu töten, mit einem Messer oder irgendwie so ein Stich ins Herz ist das. Und dann stehen sie halt da in diesem Garten, umgeben von dieser, glaube ich, also von, und man, also das heißt, du siehst noch keine roten Lichter, also keine Laternen, aber du hörst schon.
Genau, jetzt kommen wir.
Ja, aber du hörst schon
genau,
Helikopter.
Jetzt kommen wir zu. Entschuldigung, ich wollte so einleiten, so die Atmosphäre
okay,
zu
bitte,
dem.
Bitte,
weil
bitte,
ich hab,
mach du.
Bitte. Genau, ich war jetzt ein bisschen kritisch, was diesen Film, also dass die so doof dahinfällt, kann das ich nicht verstehen, mit den Videos fand ich lame. Und auch dieses Ende ist aber wirklich ein richtiger Pluspunkt von diesem Film. Also deswegen wollte ich da so hinleiten. Und jetzt kommt das Ende, was wirklich ein gutes Ende ist. Also dass die zwei dann oder drei dann da stehen und das, was du sagen wolltest, wir hören schon ein Helikopter, wir hören Tiergeräusche, die auf irgendwas reagieren, wir hören Sirenen, wir hören Kreischen im Hintergrund, es wird immer mehr. Und ich fragte mich erst, okay, kommt es, weil die Sirene vielleicht jetzt da zu dem Haus fährt, wo wir gerade sind, weil irgendjemand dann doch jemanden geholt hat. Aber nein, du merkst, okay, das passiert immer mehr im Hintergrund, immer mehr und immer mehr. Und jetzt du bitte, ich habe dir jetzt so viel weggenommen, du bitte mit der Laterne, was das bedeutet.
Ja, und dann sehen unsere drei Überlebenden so den Hügel herunter und man sieht ganz viele Häuser und vor diesen Häusern brennen, nicht vor jedem, aber vor den meisten, rote Laternen. Und dann versteht man irgendwie, okay, dieser Kult, von der, also wo halt David und Eden Mitglied war dann doch größer und die haben vermutlich einfach alle einigermaßen zeitgleich dieses Ding da abgezogen und die Geschichte, die wir erlebt haben, die ist so oder so ähnlich vermutlich in ganz vielen Haushalten, vermutlich in L.A. oder vielleicht in ganzen USA, wir wissen es nicht, passiert. Und das ist ein grandioses Schlussbild und es verlässt, ja. Also der Film entlässt einen so und man denkt so, fuck. Es ist wirklich großartig. Also der Schluss ist wirklich, also was heißt, also wenn ich jetzt vom Schluss rede, ich meine wirklich diese letzten 30 bis 60 Sekunden, ja, es ist ein famoses Ende. Es ist ein richtig gutes Ende.
Ja. Du warst die ganze Zeit so in dieser kleinen, abgeschlossenen Gesellschaft, bis auf am Anfang auf der Autofahrt und hast gar nicht dran gedacht, dass das sich eben so ausweiten könnte und dass es am Ende dann eben, also es wirkte wie sowas Intimes, ja. Wie sowas, was nur denen passiert ist, was die persönlich irgendwie erfahren haben. Klar, dieser Kult, der ist immer im Hintergrund, aber dass es dann so krass ausgeweitet ist und eben auch angedeutet wird, wie, welche Dimensionen das haben könnte, das hat sehr gut funktioniert.
Ja. Und auch das hatte sowas Horrormäßiges für mich. Dieses so, okay, ist ja, keiner
stimmt.
Ist sicher.
Also es passt doch zum Thriller, aber ja, keiner ist sicher, das stimmt. Wobei man ja auch hört, dadurch, dass Sirenen kommen und Helikopter, heißt es ja, dass es Überlebende gab, die dann dementsprechend benachrichtigt
aber
haben.
Aber was ich mich halt frage, ich hatte ja auch diesen The Sacrament zur Auswahl. Da geht es ja im Grunde genommen über dieses Jonestown-Massacre, glaube ich, wo ja auch hunderte Leute in den Tod gegangen sind. Nicht ganz freiwillig, aber teilweise auch freiwillig. Das heißt, es ist ja in Anführungszeichen möglich, dass ein Kult es schafft, dass Leute so darin verhangen sind, dass sie das auch wirklich machen. Und klar ist es natürlich vielleicht filmisch überspitzt, aber ich glaube tatsächlich, es wäre möglich, dass es so ist. Vor allem, weil der Film es ja auch so inszeniert und auch so zeigt, ist ja, du siehst ja nicht bei jedem Haus eine rote Laterne, aber du siehst halt, es sind ein paar. Und mal angenommen.
Viele, ne? Ja, also es sind mindestens 70%.
Und
ja.
Wie gesagt, wir wissen auch nicht, ob es jetzt auf der ganzen Welt, nur in Los Angeles oder vielleicht auch nur in dieser Gegend ist, das wissen wir einfach nicht. Aber ich glaube, dass so Sekten und Kulte, die haben, glaube ich, schon eine gewisse Macht, wenn die wollen. Also natürlich, wie gesagt, das ist ein Film, das dürfen wir nicht vergessen, aber schau dir doch nochmal an, wie viel Macht so Scientology hat. Und meine.
Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, weil hier in Hamburg, mitten in der Stadt, also eine Abzweigung von der Mönckebergstraße, ist so ein riesiges Scientology-Haus. Und immer wenn ich da vorbeilaufe, denke ich, das kann doch nicht legal sein. Klar, da ist eine Kirche um die Ecke, aber also da ist eine christliche Kirche direkt hinten dran, aber Scientology ist ja schon nochmal was anderes. Und du läufst da vorbei und da wird halt geworben mit, wenn du hier reinkommst, was weiß ich, was du dann für eine Erlösung bekommst. Wirst du, genau, das ja leider nicht. Und dass sie dann reinkommen und dich erstmal testen. Ich meine, mein ganzes Wissen über Scientology ist natürlich von South Park. Aber da steht ja immer, das ist alles wirklich so. Es stimmt alles wirklich. Und das, ich glaube das denen ja auch. Und klar, allein, dass der Gründer von Scientology ein Sci-Fi-Autor war, ich meine, ist okay, egal. Man darf sich auch ändern. Aber dass dieses Haus da ist und legal ist, von dem du weißt, was die für eine absurde Geschichte erzählen und dafür auch noch Geld den Leuten abknöpfen, das finde ich schon hart. Und was du eben so meintest, dass du sagtest, ein Kult könnte das schaffen. Ja, das denke ich auch, aus beschissenen Gründen, weil die eben Gehirnwäsche betreiben. Erstmal das und weil sie dich in den Moment, in deinen schwächsten Momenten erwischen, wenn einer deiner Liebsten gestorben ist. Keine Ahnung, wenn du gerade krasse Angstzustände oder Depressionen hast. Natürlich greifst du dann zu jedem Zweig, der dir hingehalten wird. Und es macht mich so wütend, darüber zu sprechen, weil es ist so ein abgefucktes Ausnutzen. Erstmal das und dann das Zweite jetzt zu dem Kritikpunkt, dass ich meinte, da müssen wir noch drüber reden. Wenn ein Kult, wenn die Anhänger sich umbringen, dann ist das ja die eine Sache. Aber wenn sie dann auch noch andere Leute mitnehmen, die nichts mit dem Kult zu tun haben, das ist ja nochmal was anderes. Und ich habe irgendwie nie recht verstanden, was haben denn unsere Freunde, also nicht unsere Freunde, was haben denn Eden und David davon, dass sie die anderen mitnehmen. Also das hat mir irgendwie so ein ganz bisschen gefehlt in der Erklärung.
Kann ich verstehen. Für mich war das immer so, das war halt ihre Art. Die Zeugen Jehovas klingen an der Tür und der Kult, der nimmt halt ihre Freundin direkt so mit an die Hand, weißt du? So habe ich es halt verstanden. Und ich meine auch, dass es beim Jonestown Massacre auch wirklich Momente gab oder Opfer gab, die auch gar nicht dazugehört haben. Also ich weiß nicht, in welche verquerte Welt sich die da folgen, aber Smart hatte für mich schon Sinn gemacht, weil du machst das ja nicht irgendwie aus einer klaren menschlichen Sichtweise. Du bist ja komplett brainwashed, muss man auf Neudeutsch so sagen.
Ja, genau, Gehirn gewaschen. Ja.
Aber Leute, das sei gesagt, hört nicht auf solche Sekten oder sonst was. Ich persönlich bin.
Das ist der Bildungsauftrag
ja,
hier.
Persönlich, ich bin ja Schlockerist, ja. Ich folge der Church of Schlogger und bin sehr glücklich und ich finde, dass der Film, es ist ein Genrefilm, ganz klar. Also ich würde ihm jetzt nicht unterschreiben wollen, dass er da irgendwie einen Lehrauftrag erfüllt, wobei er das schon tut. Aber so, ich weiß noch bei der Erstsichtung, ich habe dieses Bild gesehen, dachte so, boah, das Gruselige daran ist, ja, es ist sehr übertrieben und überzeichnet, aber es ist auch nicht so unwahrscheinlich. Also unwahrscheinlich, aber so, es gibt so diesen kleinen Prozentsatz, dass es machbar wäre.
Das habe ich, das ist Kult, was ist denn der Plural von Kult, der richtige?
Kult.
Der Kult, die Kult.
Sekten. Genau, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Kult und Kultis. Sekte? Das ist jetzt auch mal interessant.
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es eine mit dem Anführer. Vielleicht gibt es einen offensichtlichen Unterschied, der uns nicht ganz klar ist. Könnt ihr uns auch gerne schreiben per Brieftaube oder per Körperteil abgetrennt mit eigenem.
Das kann ich dir erklären. Pass auf.
Okay, er hat schnell gegoogelt.
Zwischen Sekten und Kulten wird in diesem Ansatz auf der Basis des Entstehens der ihnen zugehörigen Ideologien unterschieden. Während Sekten, die aus bestehenden Religionsorganisationen hervorgehen, lange bestehende Glaubensbekenntnisse modifizieren würden, schufen Kulte völlig neue Glaubenssysteme. Okay.
Okay, Kulte ist der.
Also Punkt, vielleicht deswegen, weil hier Zeugen Jehovas gelten ja, glaube ich, als Sekte. Kann das sein? Ich bin mir gerade unsicher. Bitte, liebe Zeugen Jehovas, jetzt nicht böse Kommentare schreiben. Aber die glauben ja an sowas wie Christus. Das ist was Bestehendes und
ja.
Keine Ahnung. Also wenn Google das sagt, stimmt es ja.
Scientology ist dann vielleicht ein Kult.
Eigentlich schon, ja.
Ja, so gesehen.
Ja, gut.
Okay, interessant. Ja, genau. Also ich hatte gar nicht so arg diesen Fokus auf, das könnte wirklich passieren. Was mich als Elternteil wieder gekriegt hat, war dieses schlimme Szenario mit, mein Kind ist gestorben und ich muss dann in dieses Haus zurück. Also ich will ja drüber wegkommen. Ich möchte nach vorne gehen. Und da was Will da durchmacht, dieses spinn ich oder ist hier wirklich was? Und gleichzeitig, dass er dann irgendwann so zusammenbricht und so seiner Freundin, mit der er anscheinend ja nie richtig über das Thema spricht, obwohl sie das möchte, also sie ist eine Gute, müssen wir hier ja sagen, und dann so zusammenbricht und sagt, du ganz ehrlich, was ich ja vorhin schon meinte, ich glaube, ich komme da niemals drüber weg, ich möchte eigentlich auch sterben. Und in dem Moment habe ich kurz gedacht, okay, ist jetzt der Twist vom Film, dass Will weiß, was da abgeht, aber dann da bereitwillig mitmacht, weil er dann sterben möchte. Und dass er dann sozusagen auch, aus welchen Gründen auch immer, also nicht, weil er den Kult toll findet, sondern weil er eben sieht, ja, okay, ich möchte diese Erlösung, von der ich weiß, ich kriege die vermeintlich nicht, die möchte ich jetzt auf jeden Fall haben. Ich mache jetzt alles mit. Damit habe ich in dem Moment fast ein bisschen gerechnet. Und ich fand es aus aus dem Gesichtspunkt fand ich den Film neben dieser angespannten Atmosphäre und dass du nicht weißt, was passiert gerade, auch sehr spannend, weil er dieses Gefühl von Trauer und ich würde alles tun, um dieses Gefühl loszuwerden, das hat mir ganz gut gefallen an dem Film.
Was ich jetzt auch ganz spannend fand, ich glaube, du hast sie nicht gesehen, aber ich frage dich trotzdem, hast du Speak No Evil gesehen?
Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich, weil es ja jetzt ein Remake geben wird, wie heißt der Schauspieler? Mit James McAvoy, genau, den ich ja sehr gerne sehe. Da habe ich den Trailer gesehen von dem Remake und dann wurde mir auch gesagt, dass das Original, also der Trailer verrät quasi fast alles und dann wurde mir das Original zusammengefasst. Also ich weiß, um was es geht und ich glaube, wenn ich gezwungen wäre, diesen Film zu gucken, der wäre auch mein Untergang gewesen. Ich finde, das klingt alles so schrecklich.
Du sollst mich nicht auf Ideen bringen.
Was wolltest du denn über diesen Film sagen?
Also, ich finde den nicht schlecht in Speak No Evil, aber ja. Der stellt ja diese Frage, warum hauen die nicht ab? Obwohl es ja schon so viele Momente gibt, die so ein so unbehagliches Gefühl erzeugen. Und diese Frage habe ich mir im Laufe der Zweitsichtung von The Imitation auch gestellt. Warum, bis auf Claire, haut ja niemand ab? Warum? Wenn du in der Situation wärst, dass du das Gefühl hast, okay, Leute, das tut mir gerade nicht gut, es fühlt sich alles komisch an, was hier vor ist, irgendwas stimmt hier nicht, ich bin raus. Also, du kannst ja sowas sagen wie, entweder du bist ehrlich und sagst, Leute, ihr seid alle scheiße, ich gehe nach Hause, leck mich am Arsch, oder aber du tust so, ey Leute, es tut mir leid, aber ich habe Migräne, ich habe mir den Fuß verstaucht, keine Ahnung, dass du irgendeinen Ausflug.
Meine Katze hat gerade angerufen, ich muss dringend zurückkommen.
Genau,
das
fand ich interessant, weil natürlich für den Film, für die Dramaturgie wäre es unglaublich scheiße, wenn dann nur zwei Leute da wären, nämlich Eden und ihr Ehemann, das wäre dann scheiße, aber ich finde die Frage an sich halt interessant, warum bleiben so viele Leute, bis auf diese eine Claire, ich finde halt, die ist gegangen und konnte auch gehen und du sagst, nee, die liegt wahrscheinlich tot im Kofferraum.
Also ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt, und der Punkt ist viel weiter, als wir das denken, ist man erstens aus Herdentrieb. Ja. Also es gab ein psychologisches Experiment, da hat man Leuten, die nicht wussten, die hat man zu einem Vorsprechen eingeladen. Und das Vorsprechen war schon der Testraum. Und man hat dann irgendwann, also in dem Testraum des Vorsprechens, Moment, in dem Warteraum, bevor es zum Vorsprechen ging, saß eben unsere Person, die getestet wurde, und alle anderen in dem Raum waren eingeweiht. Und dann wurde in den Raum Rauch reingelassen. Also irgendwas, was ein Feuer andeutet. Und man hat dann eben testen wollen, wie lang braucht unsere Testperson, bis sie reagiert. Und die Person, wie lang die brauchte, war abhängig davon, wie lang die anderen im Raum gebraucht haben. Oder auch, wie viele da waren. Bis zu einer bestimmten Zahl hat die Person ziemlich schnell reagiert. Wenn sie alleine war, sowieso super schnell. Aber je mehr Leute in dem Raum waren und nicht reagiert haben, umso länger hat es gebraucht, bis die Testperson auch reagiert hat. Weil der Mensch ein soziales Wesen ist und eben denkt, okay, wenn die anderen nichts machen, dann wird es hier schon alles okay sein. Was eben auch oft dazu führt, in so Fällen wie wo man Zivilcourage zeigen könnte, dass man sehr spät erst einschreitet, weil man eben denkt, die anderen machen ja auch nichts. Also man, je mehr es sind, umso mehr hält man sich dann gegenseitig auf. Ja. Und das hatte ich im Hinterkopf und dachte ja, okay, da sind halt 6, 7, 8 Freunde und die denken die ganze Zeit, okay, die anderen bleiben, dann bleibe ich auch, bis auf eben die Claire. Und dann eben auch, dass dann ja immer so ein kleiner Erlösungsmoment kam, der es abgeschwächt hat. Aber klar, dieser Moment ist irgendwann überschritten, und zwar länger als unsere Figuren in dem Film bleiben. Aber ich möchte mich selbst nicht herausnehmen, dass ich auch schon in ganz vielen Situationen war, wo ich erst rückblickend sagen konnte, ja, okay, da hättest du aber viel, viel, viel früher gehen können. Kennst du das nicht auch?
Total. Und als ich mir die Frage gestellt habe, diese Frage, warum seid ihr noch da, bin ich auch so in mich gegangen, musste ehrlicherweise zugeben, wenn ich da wäre, ich glaube, ich wäre auch bis zum Schluss da geblieben. Irgendwie, weil es sich so gehört, weil man so auch konditioniert worden ist. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn das jetzt Leute wären, die fremd wären, dann hätte ich, glaube ich, kein Problem. Aber gerade, weil das ja so alte Freunde sind, vor allem, die haben ja auch alle ihre Päckchen zu tragen. Will hat sein Päckchen zu tragen, Eden hat ein Päckchen zu tragen und man will ja auch, dass es seinen Freunden irgendwie gut geht. Ja? Ich hätte mich vermutlich das erste Mal so ein bisschen zurückgenommen bei der Szene in der Küche, wo Ben die Ohrfeige kassiert, weil er sich so daneben benimmt.
Ja, die war schon krass, aber die Ohrfeige war schon extrem, ja.
Aber das wäre doch so ein Moment gewesen, wo ich dachte, okay, ich geh aus der Situation raus, ich gehe so ins Nebenzimmer oder ich gehe mal kurz, weiß ich, die Hände waschen, irgendwas, dass ich aus dieser Situation raus bin, weil das mich auch stresst. Aber ich wäre wiedergekommen. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich wüsste gar nicht, wann ich wirklich dann den Schlussstrich gezogen hätte. Vielleicht wäre ich so ein cleverer Dude gewesen, hätte gesagt, oh Claire, du fährst, kannst du mich mitnehmen. Das vielleicht so.
Ja, genau. Dass man, und es kommt ja auch darauf an, ob man da alleine wäre oder als Paar. Weil wenn ich da als Paar gewesen wäre, hätte ich natürlich meinen Partner dann gefragt, hätte ich ihn gefragt, sag mal, wie siehst du das hier? Drehe ich gerade durch, so als Spiegel, so als Hilfe? Ist das gerade alles in meinem Kopf oder siehst du das genauso? Und dann hätte ich mich, glaube ich, je nachdem, was der gesagt hätte, da dann eben, wäre ich dann gegangen oder wäre dann eben auch entspannter gewesen?
Ja. Durchaus.
Ja, schwer zu sagen. Also ich finde schon, das ist ein bisschen extrem, wie lange die da bleiben. Aber ich kann wie du, ich kann nicht sagen, dass ich da sicher auch früher gegangen wäre.
Ja.
Ich wünsche es mir. So ein Mensch wäre ich gerne. Aber ja.
Wir haben eine Frage jetzt immer wieder so angerissen, auch ein bisschen behandelt, aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir jetzt mal wirklich da jetzt reingehen. Und zwar die Frage, ist The Invitation jetzt wirklich ein Horrorfilm oder nicht? Meine Meinung dazu habe ich ja jetzt schon klar gesagt. Ich finde, bei der Erstsichtung war es für mich ganz klar ein Horrorfilm und es bleibt für mich auch ein Horror-Thriller, weil er halt einfach dieses Unbehagen in mir auslöst. Und ja, aber wie war es bei dir? Es war für dich jetzt die Erstsichtung. Und wenn du schon mal dabei bist zu sagen, ob es für dich ein Horrorfilm ist, ja oder nein, kannst du auch gerne mal jetzt mal sagen, wie fandest du ihn denn jetzt?
Also wir hatten das Thema bei Hitcher ja auch, der Highway Killer. Und da war es ja schon fragwürdig, beziehungsweise nicht fragwürdig, sondern man konnte das diskutieren. Ist es nur ein Thriller oder auch Horror? Und der war für mich noch mehr Horror als The Invitation. Ich finde es hier aber auch, ich kann beide Seiten verstehen, die eben sagen, ja, das ist nur ein Thriller oder ja, das ist ein Horrorfilm, weil der hat eben durch diese beklemmende Atmosphäre und die Themen, die er teilweise anspricht, hat er einen Horroraspekt. Verstehe es aber genauso, wie dass man sagt, okay, man sieht ja eigentlich nichts und was, es ist ja eigentlich ein Thriller. Es ist schon weniger Horror als jetzt Schweigen der Lämmer, obwohl ich das ein sehr gutes sehr guten Vergleich finde. Aber bei Schweigen der Lämmer irgendwie, die ganze Thematik ist schlimmer, man sieht schlimmere Szenen und es fehlt bei The Invitation so ein bisschen. Ja. Mich würde auch, bevor ich jetzt die Frage beantworte, wie ich den Film fand, was hat denn für dich die Zweitsichtung, was war da der Unterschied? Warum ist durch die Zweitschichtung die Zweitschichtung hat es quasi die Schicht Horror für dich abgetragen? Woran liegt
einfach
das?
Aus dem Grunde, ich wusste halt, worauf es hinausläuft. Und ich hatte zwar immer.
Also, es war so Anspannung.
Genau, diese Anspannung war irgendwann weg, weil ich wusste halt, okay, irgendwann kommt der Moment, wo halt diese Gina da irgendwie tot auf dem Tisch liegt und dann ist halt klar, jetzt geht's los. Deswegen, es hat immer noch dieses Unbehagen ausgelöst, aber ich muss ehrlicherweise sagen, wenn du halt weißt, worauf es hinausläuft, nimmt es dem Film schon einiges an Energie und Punch. Das ist immer noch ein guter Film, ein empfehlenswerter Film, zumindest aus meiner Perspektive aus gesehen, aber. Ich will nicht sagen, es ist ein One-Trick-Pony, aber der lässt schon nach, wenn du halt weißt, worum es geht und worauf es hinausläuft, finde ich. Er hat immer noch tolle Sachen.
Ja,
die Darsteller finde ich ganz, ganz toll, das muss ich auch mal sagen.
Mhm.
Vor allem Tom Hardys kleiner Bruder, toll, kann man mal ganz ehrlich sagen. Aber
der spielt richtig gut, ja. Die Aiden, du hast vorhin gemeint, sie spielt toll und in der Szene, die du vorhin angesprochen hast mit der Ohrfeige, spielt sie auch gut, aber die war mir manchmal auch ein bisschen zu drüber, was vielleicht auch zur Rolle passt.
Ja, so habe ich es auch wahrgenommen, dass sie halt so drüber ist wegen der Rolle und das passt ja auch, weil sie ja ganz zum Schluss, kurz bevor sie sich halt quasi hinrichtet, ja auch diesen Meltdown hat und du merkst auch, was das für sie bedeutet hat, denn so hart es klingt, für uns ist sie halt eine, ich sag's mal ganz profan, eine Psycho-Bitch, die ihre Freunde umbringen möchte, aber Sieg, aus ihrer Perspektive, glaubt sie ja, das Richtige zu tun. Und sie will ja einmal alles richtig machen. Sie möchte ja einmal das tun, womit sie laut ihrer Perspektive die Schuld, die sie auf sich geladen hat, ob sie das wirklich getan hat, wissen wir ja gar nicht, wieder abladen kann quasi. Es ist ja wie eine Wiedergutmachung, ne? So wie ich schon sagte, Beichtstuhl. Und
ja, dass sie halt denken, dass durch den Tod, was ich ja, dass sie die anderen umbringen, nicht ganz nachvollziehen kann, wie ihnen das verkauft wurde, aber dass sie eben sagen, okay, dadurch, dass ich mich umbringe, finde ich Erlösung, ergibt ja in irgendeiner verqueren Welt auch Sinn. Aber hier sei auch nochmal gesagt, den Film kann man ja, wie gesagt, auf Freevee gucken, aber dadurch, dass wir so oft Werbung hatten, das schadet dem Film auch ein bisschen, weil du musst eigentlich in der Atmosphäre des Films bleiben.
Ja.
Und dass dann immer diese Werbung kommt, die dich so ein bisschen rausnimmt.
Ich hatte da halt echt Glück.
Wir haben Ja, ich eigentlich hatte ich auch Glück immer. Das ist der zweite Film. Ich hatte auf Review schon 12 Angry Men gesehen und der ist ja auch richtig toll und da kam auch keine Werbung. Aber hier war es eben so, wir haben dann, also ich hatte ja vorhin die Aufnahme angesprochen während der Sichtung und wir haben während der Werbung so viel Scheiß gelabert und dann fing wieder der Film an und man wusste wieder so, okay, Moment, jetzt wird's wieder ernst. Jetzt müssen wir wieder in die Horrorstimmung reinkommen. Das war dann schon, würde ich nicht empfehlen. Also wenn ihr euch, wenn ihr richtig reingehen wollt, dann versucht's ohne Freeview und versucht diesen Trick mit der Werbung vorzuspulen. Aber wer den Film einfach nur so sehen will, als es ist ein guter Film, dann guckt, dann reicht Freeview auf jeden Fall. Ja.
So.
Und wie fand ich denn den Film jetzt? Genau, das habe ich noch nicht beantwortet. Der Film hatte sein Gutes. Aber ich, irgendwann hat der mich leider total genervt. Also irgendwann, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was es war. Es ist auch so ein
Wein.
Film.
Oder sag es einfach direkt, es lag am Wein.
Es lag am Portwein. Es lag am Digestif. dadurch, dass die Sichtung, je länger die Sichtung her war, umso mehr habe ich mich wieder versöhnt. Aber es war, dass ich in dem Film so ein, kennst du das? Ich weiß nicht, ob nur ich so ein Arschloch bin, der manchmal während des Filmguckens dann anfängt, die Augen zu rollen. Denkt, ja, natürlich passiert das jetzt. Ach klar, jetzt passiert das. Und die Stimmung bin ich leider gegen Ende ein bisschen reingerutscht, als sie dann da mit ihrer Schläfe hinfällt. Und ich so, ja, klar, okay, toll. Oh, jetzt wird der noch erschossen. Warum passiert das hier überhaupt? Warum erschießen die eigentlich alle? Und da war ich so ein bisschen raus. Das Ende mit den Laternen, was ich ja ziemlich cool fand, und auch dieser Sound, das sind diese ganze Geräuschkulisse hinten, das war eine tolle Idee. Und ich fand die Schauspieler auch toll. Wie gesagt, das Thema mit dieser Trauerverarbeitung fand ich auch cool. Aber ich fand den Film gut, aber ich würde mich nicht zu seinem als größten Fan bezeichnen. Ich würde diesen Film nicht entführen, ans Bett fesseln und ihn zwingen, sich selbst nochmal neu zu. Das ergibt keinen Sinn. Die Metapher ging zu weit, aber ihr wisst, wohin ich damit wollte.
Aber du sagst jetzt schon, du würdest ihn weiterempfehlen.
Ich würde den weiterempfehlen, aber es gibt viele andere Filme, die ich davor empfehlen würde. Okay,
gut. Und
aber ich bin trotzdem froh, ihn gesehen zu haben. Auf jeden Fall. Ich liebe es, Filme zu gucken. Dafür danke ich dir trotzdem.
Ja, ich muss mich danken. Ich hab ihn nur vorausgewählt. Alles andere lag bei unserer Hörerschaft und bei der Regisseurin Karin Kosama, die übrigens hier ein Drehbuch ihres Ehemanns verfilmt hat, habe ich noch festgestellt.
Ja, und die hat auch Yellow Jackets gemacht, oder? Das ist auch eine Serie, die ganz gut sein soll, habe ich gehört.
Nur die erste Folge gesehen und fand die ganz gut, aber dann habe ich mein Paramount Plus Abo gekündigt und seitdem nicht weitergeguckt, aus verständlichen Gründen. Deswegen, Karin Kusama ist auch in der Hinsicht interessant, weil die hat davor halt diesen Jennifer's Body gedreht, den ich nicht so gut finde. Und davor hat sie Aeon Flux oder Flux gedreht, den ich ganz, ganz furchtbar finde.
Den finde ich auch ganz, ganz, der mit Charlize
genau,
Theron.
Genau,
genau. Oh, den fand ich auch schrecklich. Aber Jennifer's Body, den habe ich nur damals gesehen, damals TM. und damals fand ich ihn okay, schön locker flockig.
Ja, also ist jetzt kein Film, gegen den ich irgendwas hätte, aber ich weiß, ich habe den halt einmal gesehen und fand den dann eher etwas, eher öde. Aber ich habe schon von ganz vielen gehört, dass der jetzt wohl gewachsen ist, weil der, wenn man älter ist, so ein bisschen besser erkennt, worauf dieser Film eigentlich hinaus oder abzielt. Aber ich sag mal so viel, Jennifer's Body vielleicht eines Tages hier, vielleicht auch nicht, das sei ja mal hier hingestellt. Trotz allem.
Also bei Jennifer's Body habe ich gehört, dass das oft ein Film genannt wird, der Trailer ist ganz anders als der Film selbst. Also der Trailer wurde so geschnitten, um eine andere Zielgruppe, um mehr Leute ins Kino zu kriegen. Offensichtlich, du hast ja hier, wie heißt die Schauspielerin?
Megan Fox. Megan Fox.
Megan Fox, genau, und Jennifer's Body wurde dann eben so geschnitten, als ich weiß gar nichts mehr, um was es geht, aber er wurde auf jeden Fall anders geschnitten und er ist schon deeper, als der Trailer es dann eben suggeriert hat.
Das erinnert mich immer so an den Kinotrailer von Donnie Darko, der den Film so erscheinen lässt, als ob es darum geht, dass ein Teenager irgendwie wahnsinnig wird und Leute umbringt, was ja auch komplett nicht wahr ist. Das finde ich auch immer ganz interessant.
Ja.
Gut, meine Liebe, hast du noch irgendwas, was du zu The Imitation loswerden möchtest? Weil ansonsten können wir jetzt gerne zu der Filmwahl fürs nächste Mal kommen.
Oh Gott, vor allem, es sei ja hier auch gesagt, ich hatte dir ja, nachdem ich The Imitation gesehen hatte, hatte ich ja versucht, irgendwie zu sagen, ja, okay, also ich will jetzt keine schlimmen Filme gucken, aber es darf ruhig ein bisschen schlimmer sein als das.
Hallo Stu, ich möchte mal wieder ein bisschen Blut sehen. Alles Liebe, Schlocker.
Ja, nein, so habe ich das nicht geschrieben. Aber, und jetzt habe ich ein bisschen Angst, ob das jetzt wieder zu arg in die Hills Have Eyes-Richtung geht. Deswegen, okay, ich bin gespannt.
Also, ich sage mal so viel. Wenn ich mich recht informiert habe, hat jeder unserer Filme, nee, Quatsch, einer hat eine FSK 18 und die anderen zwei haben eine FSK 16, aber die beide, die eine FSK 16 haben, waren früher mal ab 18 und sogar, glaube ich, indiziert.
Hui, okay. Ja.
Soll ich noch ein paar andere Fakten raushauen, einfach so, oder? Doch, mache ich einfach mal.
Ja, mach doch, vielleicht haben unsere Zuschauer ja Spaß daran, okay, ein bisschen mitzuraten.
Okay, wir haben einen Regisseur diesmal dabei, der uns schon mal einen Film geschenkt hat, den wir so einen alten Bekannten ist dabei.
Willst du sagen, welchen?
Nein, das sage ich noch nicht. Okay. Dann haben wir wieder eine Regisseurin dabei und wir haben einen Regisseur, der einen Film gedreht hat, der heißt Cold in July, den mag ich ganz gerne, aber ansonsten ist es der eher unbekannte Regisseur. Der erste Film, den ich habe, kommt aus dem Jahr 1987. Der zweite Film kommt aus dem Jahre 1998. Und der dritte Film kommt aus dem Jahre 2010.
Ja, also wild durcheinander.
Sehr wild.
Bin gespannt.
Zwei der drei Filme hatten auch einen regulären deutschen Kinostart. Der dritte kam direct to DVD raus. Und ich glaube, ich kann jetzt auch mal das Thema sagen.
Ja.
Das Thema lautet Asphalt und Wüste, das natürliche Habitat amerikanischer Vampire.
Ja. Okay, ja, Vampire, nice, hatten wir noch nicht.
Es wird bissig, meine Liebe. Bist du bereit für den ersten Film?
Ja.
Der erste Film ist von Catherine Bigelow und heißt Near Dark, die Nacht hat ihren Preis.
Also im Original heißt er nur Near Dark.
Nein, der heißt dann Near Dark, the Night has its cost oder so ähnlich. Ja, ja.
Okay. The Night has its price. The price is
high. Wie DJ Bobo einst sang, Love is the price, freedom is the cost. Der DJ. Okay. Einfach ein Poet gewesen, der Mann. Und immer noch. Der zweite Film aus.
Der heißt auch Baumann übrigens. Hier,
oh, okay.
Ich, ist ein Homie.
Okay, Homie. Okay, da habe ich nichts gegen. René Baumann heißt der, glaube ich, ne? Kann das sein? René Baumann?
Ja, genau, René Baumann.
Ah,
wir
90er-Kinder, wir wissen, was cool ist. Okay.
Ja.
Okay, der zweite Film. Erschien 1998 und ist von Regisseur John Carpenter, den wir ja schon mal in der ersten Folge hatten mit Das Ding.
Ja.
Und der Film heißt,
genau,
und also nur damit sicher zu gehen, dass auch jeder weiß, dass es ein John Carpenter-Film ist, der Film heißt John Carpenters Vampire. Damit ist relativ klar, worum es geht in dem Film. Das finde ich schon mal gut.
Ja, es geht um John Carpenter und der hat zu Hause ein paar Vampire in seinem
Schrank. Und das zeigt mir sehr deutlich, du hast den Film noch nie gesehen. Sehr schön.
Natürlich geht es darum. Ich weiß gar nicht, was du jetzt von mir willst.
Okay. Der letzte Film,
John Carpenter's Vampire.
Der ist auch derjenige, der nur auf DVD rausgekommen ist. Und ich glaube, der hat auch sogar eine FSK 18-Freigabe aus dem Jahre 2010. Und der Film heißt Vampire Nation.
Klar, Vampire Nation. Okay, ich kenne keinen davon. Das erfreut
mich
schon. Ich
will ehrlich sagen, das überrascht mich nicht. Und das Interessante ist, je nachdem, welcher Film es wird, kann ich die ein oder andere Anekdote vielleicht dazu erzählen, weil einen dieser Filme habe ich tatsächlich das erste Mal gesehen an meinem 18. Geburtstag. Das war der erste Film, den ich mir in der Bibliothek ausgeliehen habe mit meinem, ich bin jetzt 18, gib mir alles Ausweis.
Okay, manchmal habe ich das Gefühl, dass du das schon mal erzählt hast, dass jeder Film, den wir hier besprechen, irgendwann der war, den du mit 18 ausgeliehen hast.
Ja, ich hatte nur das eine im Leben, dass mein 18. Geburtstag und Bibliotheksausweis, ne?
Und du bist auch 5-mal 18 geworden, nämlich seitdem du 13 warst.
Ich wurde jetzt schon, glaube ich, 22-mal 18, aber es ist das mit mir. Nee, tatsächlich.
Ja, also mit Vampiren, meine stärkste Verbindung zu Vampiren ist, ich habe Interview mit einem Vampir gesehen, ich habe Twilight gelesen, gehasst, aber trotzdem gelesen und die Filme gesehen und ich habe natürlich What We Do in the Shadows, liebe ich, Film und Serie.
Ja, wobei ich habe jetzt die letzte Staffel gesehen, die auf Disney Plus rauskam, die fünfte oder die sechste und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, da merkt man mittlerweile, die Luft ist raus. Also sie machen jetzt noch, glaube ich, eine Staffel.
Das habe ich auch gehört.
Es ist gut jetzt, wirklich. Es ist wirklich gut jetzt. Also es macht immer noch Spaß, aber gerade so die ersten zwei, drei Staffeln waren so gut und jetzt so ab der, Luft ist leider raus, muss ich sagen.
Ich glaube, ich bin auch Mitte Vierte oder Mitte Dritte oder so, wo man auch merkt, okay, ich muss jetzt nicht mehr unbedingt weitergucken. Und habe das auch schon öfter gehört, dass die Luft so ein bisschen raus ist. Aber der Humor war, das war ja noch der Taika Waititi der Herzen, den wir lieben. Und dann kam er mit Thor und hat uns einen Pflock ins Herz gerammt.
Aber ganz ehrlich, dieser Taika Waititi, World Between Shadows, hat diese total famose Szene, wenn dieser Vampir gefragt wird, warum er denn unbedingt Jungfrauenblut trinken will. Und er nur darauf antwortet, würdest du einen Hamburger essen, der gefickt wurde?
Ah, ja. Schön.
Ja. Und kurze Frage, wenn wir schon mal dabei sind bei der Serie. Wer ist dein Lieblingsvampir in der Serie?
Das ist schwierig. Ich wandle immer zwischen den dreien hin und her. Aber ich glaube, ich muss bei Nadja heißt sie, ne? Ich glaube schon. Die ist nicht so hohl wie die anderen beiden und nicht so. Na doch, sie ist auch triebgesteuert. Aber die ist wenigstens ein bisschen klug. Und weil sie eine Frau ist, kann ich mich vielleicht leichter mit ihr. Auf jeden Fall nicht Colin, auf jeden Fall nicht die anderen beiden.
Aber
ach stimmt, aber es gibt ja noch hier den wie heißt er denn, der sich um alles kümmert.
Achso, Gizmo wird er immer genannt, aber Guillermo.
Ja. Gizmo. Ja. Genau, Guillermo, und der ist ja, der macht sich ja auch ein bisschen, dann wird er auch sympathischer. Aber ich würde sagen, die Kurzantwort ist Nadja. Wie ist es bei dir, lieber?
Zum einen muss ich sagen, gib mir bitte recht, aber jeder kennt doch so einen Colin Robinson im Kartenkreis, oder?
So ein Energievampir. Komm,
jeder kennt das doch. Komm, das kennt doch wirklich jeder.
Ja, manchmal bin ich der Energievampir. Ehrlich gesagt.
So stimmt bist du leider gar nicht. Das ist leider, Gott sei Dank. Also das,
leider gar nicht. Deswegen hier, jetzt können wir es ja sagen, ein bisschen blöd, aber dieser Podcast ist auch nur dazu da, um euch remote die Energie rauszusaugen.
Ich habe 98% fast voll. Die letzten 2% hole ich mir jetzt. mein Lieblingsvampir ist, glaube ich, wirklich Nandor. Es gibt diese schöne Szene, wenn er irgendwie so mit dem Grafen da rumflachselt und dann so, wir haben Blut getrunken von jemandem, der Drogen war und jetzt wird Zauberer. Großartig. Gut. Ich glaube, wir sind durch.
Aber das Thema Vampire soll fürs nächste Mal noch ausgeweitet werden. Ausgeweidet und ausgeweitet.
Also ich wiederhole nochmal. Near Dark, John Carpenter's Vampire und Vampire Nation sind die drei Filme, aus denen ihr auswählen könnt. Wenn ihr diesen Podcast hört, muss irgendwo auch ein Link sein zu der Google-Umfrage. Ansonsten könnt ihr bei Schloggy nachgucken auf Instagram und wahrscheinlich auch Facebook. Wie gesagt, im Outro erfahrt ihr alles Weitere, alles Mögliche. Und dann hören wir uns am 13. Juli ist es wieder zu Asphalt und Wüste, das natürliche Habitat amerikanischer Vampire. Mein lieber Schlogger, es war mir immer wieder ein Fest. Du bist sowas wie die Meeresbrise in stürmischen Zeiten, da wo ich einfach nur mich hinsetzen kann und einfach sage, ach, das tut gut. Vielen Dank.
Ja, lieber Stu, danke für die Einladung zu The Invitation. Du bist so wie die Meeresbrise, wenn ich auf dem Klo richtig fett einen abgeseilt habe, der dann alles wieder gut macht und dass auch andere Leute wieder das Klo betreten können. So was bist du. Du bist die Erlösung der Klo-Gerüche und dafür, dass die ganze Wohnung wieder betretbar wird. Dafür danke ich dir. Und ja,
wir drehen die Augen wahrscheinlich jetzt vom Schlusswort. Ja. Gut.
Ja, nicht mehr. Dank der Stuschen Meeresbrise.
Der Stuhlschen oder der Stuisch?
Die Stuhlsche Brise wurde durch die Stuhlsche Meeresbrise ausgeglichen.
Gut. Schlussstrich, weil wir müssen jetzt auch los und unsere Freunde umbringen. Also, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, meine Katze hat angerufen. Ich muss dringend.
Ich sag tschüss. Sag du auch tschüss und dann sind wir durch. Tschüss.
Ich sag auch tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Schocker mit Schlogger ist eine Produktion des Tele-Stammtischs. Von und mit Johanna Schlogger-Baumann und Sebastian Stugos. Mehr von Schlogger als Illustratoren und Autoren findet ihr auf www.schlogger.de sowie auf Social Media unter ihrem Benutzernamen The Schlogger bei Instagram, Facebook und Twitter. Ihre Bücher gibt es auf schloggershop.de. Mehr von Stu findet ihr auf Letterboxd unter seinem Profilnamen Stu4U. Den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, sowie unter www.tele-stammtisch.de. Schocker mit Schlogger basiert auf dem Podcast Movie Virgins von moviebreak.de und Christian Kühnemann. Neue Folgen von Schocker mit Schlogger erscheinen immer am 13. jedes Monats. Danke fürs Zuhören.
bis zum nächsten Mal. Möge Gott eure armen Seele gnädig sein. Ich hole mir jetzt ein Eis.